Wunderschönen guten Morgen. Sonntagvormittag, das ist Talkzeit und Doppelpasszeit. Jetzt aber im neuen Gewand, zumindest für die nächsten beiden Sonntage, denn wir wollen den Doppelpass zweite Bundesliga etablieren. Warum? Weil die Liga so unglaublich attraktiv ist, mit großen Namen, mit großen Emotionen und vielen Geschichten. Und darüber lohnt es sich zu reden. Und das wollen wir gleich bei der Premiere mit sehr prominenten Gästen machen. Unter anderem Weltmeister, Schalke-Legende und auch Sport1-Experte Olaf Thon. Er hat das Spiel am Freitag sich angeschaut und sagt, mit 28% Ballbesitz wird Schalke in der Liga Probleme bekommen. Ja. Dann reden wir mit Oliver Forster, Kommentatorenkollege hier bei Sport1, der gestern sich Bremen gegen Hannover angeschaut hat und sagt nach den ersten Eindrücken, nicht Bremen, sondern Hannover ist eher ein Aufstiegskandidat. Und wir freuen uns auf den freien Journalisten Oliver Müller, unter anderem für die Welt und auch für Sport1 aktiv, der ein bisschen auf die Aufsteiger schaut, auf Dresden, auf Rostock und sagt, mit der Fanrückkehr haben die beiden ein Ass im Ärmel, das im Klassenerhaltsduell mit all den anderen Mannschaften ein großer Trumpf sein könnte. Und wir wollen auch mit Vertretern aus der Liga reden. Unter anderem Peter Knebel ist uns schon zugeschaltet aus Schalke. Gleich werden wir also über Königsblau reden. Später dann auch mit Martin Piekenhagen, dem Vorstand Sport von Hansa Rostock. Auch da werden wir dann über die Aufsteiger ein bisschen mehr erfahren in einer Liga, die nach zwei gespielten Tagen schon irgendwie richtig Lust macht.
Der Fun-Faktor, Fan-Faktor ist zurück und die Super League, die zweite Liga der Superlative, schmeißt eine mega Housewarming-Party.
Hört ihr mich?
Startprobleme bei Neuanfang. Bremen lässt zu Hause federn.
Hört ihr mich?
Auch im Osten gibt es viel Neues. In Via Dynamo wird zum Auftakt gefeiert. In Via Hansa wird gehadert.
Hört ihr mich?
Ja doch, laut und deutlich. Die Ansage an die Konkurrenz war doch nicht zu überhören.
Es ist trotzdem immer ein Salz in der Suppe zu finden.
Haarige Angelegenheit, dieses Titelrennen. Gut, dass wir davon jetzt einmal drüber reden. In unserem neuen Doppelpass, zweite Bundesliga.
Genau das wollen wir tun in den nächsten zwei Stunden und fangen direkt mal an mit Peter Knebel, der uns live aus Schalke zugeschaltet ist. Erstmal guten Morgen. Wenn man so die Bilder sieht, unabhängig jetzt vom eigenen Ergebnis. A, ist es schön, dass diese zweite Liga losgeht und B, wie haben Sie diese Fanrückkehr miterleben können und auch genießen können?
Ja, ein herzliches Glück auf aus Gelsenkirchen. Herzlichen Dank für die Einladung. Das war Gänsehaut pur, das muss ich sagen. Ist wahrscheinlich einer dieser Momente, die man nicht vergisst im Leben. Einerseits nach dieser langen Zeit wieder Leute im Stadion zu haben, aber dann auch in diese Saison starten zu dürfen, war ein unglaublich emotionaler Moment. Und ich durfte interviewtechnisch auf dem Rasen sein und habe so richtig mitgekriegt, wie es vibriert, was das mit den Leuten macht. Und ich bin unglaublich froh, dass unsere Fans wieder im Stadion sind und möchte mich an dieser Stelle auch für die großartige Unterstützung bedanken. Denn das war emotional etwas, was man nicht vergisst, auch wenn man schon so lange im Geschäft ist wie ich. Was für eine Stimmung, 19.000 Menschen, 19.000 Schalker dann herstellen können. Das war unglaublich und diese Gänsehaut, die werde ich nicht vergessen.
Tja, Olaf Thon war auch mit vor Ort. Ging es dir ähnlich? Ich meine, normalerweise 20.000 Zuschauer, da würde man drüber schmunzeln in früheren Jahren auf Schalke. Aber ist das tatsächlich, wenn man es eben so lange nicht hatte, ein völlig neues und ein fast schöneres Erlebnis?
Ja, es war ein Kribbeln da und das war was ganz Besonderes, Gänsehaut und ganz am Anfang dann auch das Tor und der Jubel, die Gesichter der Fans, alle sind mitgegangen und das hat natürlich Spaß gemacht, klar.
Nun gibt es ja diesen Claim, die beste zweite Liga aller Zeiten, die gab es schon vor einigen Jahren, aber ich glaube jetzt, Olli, können wir ein dickes Ausrufezeichen hintermachen, allein von der Besetzung.
Das sind ja unglaubliche Mannschaften mit dabei, allein bei diesem Duell zwischen Schalke und dem HSV, 108 Bundesliga-Jahre, 13 deutsche Meistertitel, also das spricht schon für sich und wenn du all die anderen Mannschaften dazu nimmst, so ein Luxusabsteiger wie Werder Bremen und dann diese Zuschauer dazu. Gestern Abend 14.000 im Weserstadion, auch da war es unglaublich laut, unglaublich euphorisiert, auch wenn das Spiel für Werder dann nicht so gut lief. Aber du spürst einfach, dass diese Sehnsucht da ist und die haben wir jetzt auf dem Platz. Und deswegen wird das ein Riesending, diese zweite Liga. Und das wird auf jeden Fall in dieser Saison so bleiben. Und wenn ich die Schwäche von Schalke und Werder sehe, möglicherweise dann auch noch ein bisschen länger.
Ja, also es ist tatsächlich nicht nur Schalke, Werder, der HSV, sondern viele andere große Vereine, Nürnberg, Düsseldorf, St. Pauli, Hannover. Es gibt so viele große Damen. Ich glaube, mittlerweile sind 43 Meistertitel oder sowas insgesamt, wenn man mal alles zusammenzählt. Ist das für die Vereine vielleicht auch eine Chance, im Verbund dieser 18 großen Namen in dieser Liga fast schon der Bundesliga wirkliche Konkurrenz zu machen in Sachen Emotionen?
Naja, es ist zumindest etwas, bei dem jedem Fan und vor allen Dingen den Traditionalisten unter den Fans das Herz aufgeht. Wenn man sieht, wie viel Tradition, wie viel Fankultur, wenn es werden ja sukzessive, hoffen wir zumindest, dann auch noch mehr Zuschauer zugelassen werden, wie viel Fankultur wir dann erleben werden auf den Rängen in den Stadien. Es ist großartig, das ist das, nach dem wir uns alle sehen. Und es bedeutet natürlich auch eine gute Chance im Hinblick auf eine fußballerische Entwicklung. Ich war ebenfalls am Freitag auf Schalke und ich muss sagen, ich war nicht nur atmosphärisch beeindruckt, ich war auch fußballerisch beeindruckt. In erster Linie natürlich vom Hamburger Sportverein, der da wirklich ein furioses Spiel abgeliefert hat mit extrem viel Positionswechseln. Sehr beeindruckend, hat Schalke wirklich eine harte Nuss aufgegeben. Aber auch Schalke hat nicht so schlecht gespielt. Die hatten Phasen, wo die den HSV richtig unter Druck gesetzt hatten, Torchancen hatten. Also das war tolle Unterhaltung.
Tja, genau darüber wollen wir reden, über dieses erste Spiel der neuen Saison, Schalke gegen den HSV. Wir gucken mal, und das wird auch Peter Knebel dann sich mit anschauen, auf die Eindrücke, die wir gewonnen haben an diesem Freitagabend.
Das blanke Entsetzen beim Schalke-Boss. Es sah fast so aus wie die schmerzhafte Fortsetzung der vergangenen Katastrophensaison. Keine Punkte, das stimmt. Kein Fortschritt, das stimmt nicht. Königsblau steht zwar mit leeren Händen da. Trotzdem, Schalke ist endlich wieder wie Schalke aufgetreten. Mutig, willig, arbeitsam. Keine Spur mehr von der Lustlosigkeit der letzten Erstligasaison. Schalke hatte sich wieder etwas vorgenommen.
Viel Kampf, glaube ich. Ich glaube, erste Bundesliga ist viel spielerisches Lösen. Aber in der zweiten Liga ist es auch ja, viel Kampf betont, wird dreckig gespielt. Und da müssen wir einfach dagegenhalten.
Haben sie getan und den technisch überlegenen HSV lange vor große Probleme gestellt. Die gute Nachricht lautet, Schalke kreiert endlich wieder Torchancen. Mit einem Kader, der nicht eingespielt ist, der vor allem in der Defensive noch Schwächen zeigt und der sich außerdem bis zum Ende des Transferfensters garantiert noch massiv verändern wird.
Es ist, glaube ich, vollkommen klar, dass wir das Spiel abgeben werden und auch wollen und auch müssen.
Schalke muss die Kosten senken, aber die Euphorie hochhalten und sich dabei einer ungeliebten Favoritenrolle stellen. Denn die eigenen Fans sind zwar sehr treu, aber auch sehr ehrgeizig.
Die haben mir schon ganz, ganz deutlich gesagt, was sie erwarten.
Sie erwarten den sofortigen Wiederaufstieg, klar. Sie erwarten, dass gearbeitet, gebissen und gekämpft wird und dass jeder Schalker sich so mit Schalke identifiziert wie der neue Manager.
Ich fühle mich ein Teil eines großen Vereins.
Eines großen Vereins, der immer noch große Probleme hat, der vom HSV einen Nackenschlag erhalten hat und der trotzdem einen beherzten Auftritt gezeigt hat. Fazit, der Wiederaufstieg wird kein Selbstläufer, natürlich nicht. Aber ein anderes Saisonziel darf es auf Schalke nicht geben.
Soweit also die These. Und ich glaube, Peter Knebel, zumindest was die Fan-Emotionen angeht und auch die Erwartungen, glaube ich, würden Sie auch damit einstimmen. Ein anderes Ziel kann man nicht zumindest nach außen verkaufen, oder doch?
Ja, wir haben, glaube ich, die Bestätigung erhalten durch dieses erste Spiel gegen den HSV. Und wir haben gesagt, dass wir mit großem Respekt und mit ganz viel Demut in diese Saison einsteigen. Wir haben gesagt, dass wir unsere Ambitionen haben. Und man hat ja gesehen, ne, dass man nicht einfach Ziele ausgeben kann und dann ist zu wenig dahinter. Unsere Ambitionen, die bleiben bestehen und an denen wollen wir uns messen lassen. Das heißt natürlich auch, dass wir in diese Spiele reingehen, um gewinnen zu wollen. Und wir haben dieses erste Spiel verloren. Das schmerzt ungemein, weil es eben dieses spezielle Spiel, diese spezielle Atmosphäre vor unseren Fans das erste Mal war. Das tut richtig weh. Das nehmen wir natürlich auch mit als ehrgeizige Herausforderung in die nächsten Wochen an unseren Zielen. An unseren Ambitionen werden wir nichts ändern. Und ich glaube, dass alle Fans gesehen haben in diesem ersten Spiel, dass die Konkurrenz nicht nur namhaft, sondern eben auch qualitativ sehr, sehr gut ist. Und von dem her tun wir gut daran, dass wir genau das machen, was im Bericht gesagt worden ist. Dass wir die Euphorie entfachen und hochhalten wollen und auf der anderen Seite aber auch unseren Job machen müssen. Denn ich glaube, wir haben parallel noch ganz viel zu tun im Bereich Kaderplanung und Finanzplanung. Und von dem her laufen natürlich diese ganzen Bemühungen parallel. Das ist nicht ganz einfach. Das ist höchst anspruchsvoll, kann ich sagen. Aber natürlich wollen wir beim nächsten Spiel in Kiel wollen wir diese Charta aus dem ersten Spiel wieder wettmachen.
Genau, wir werden später auch nicht nur über das Spiel, sondern eben auch über die Zukunftsperspektiven von Schalke reden. Aber machen wir es mal ganz banal. Welche Schulnote geben Sie dem Auftritt am Freitagabend?
Ich hätte jetzt gesagt eine 3-.
3-, okay.
Ja, das heißt, wenn ich mit Schulnoten ist es immer so ein Problem, dass man sagt, an was orientiert man sich da. Aber ich glaube, wenn wir das Spiel uns anschauen, dann ist der Plan, den HSV eröffnen zu lassen und dann mit schnellen Ballgewinnen in ihren Rücken zu kommen, dann ist der aufgegangen. Und wahrscheinlich vielleicht auch schon ein bisschen zu früh mit der 7. Minute, dass man sich in Sicherheit wog, jawohl, das klappt, es hat dann auch nochmal geklappt. Wir haben wenig zugelassen in der ersten Hälfte. Ich habe ja auch Olafs These gehört aus der Anmoderation und er weiß, wie ich, ne, als zentrale Mittelfeldspieler, die wir in der Westfalen-Auswahl auch mal zusammen sein durften, dass wir beide gerne den Ball gehabt haben. Aber ich glaube, der Plan ohne den Ball, der ist eben auch relativ schnell aufgegangen. Und wir haben dann noch eine zweite Chance gehabt in der ersten Hälfte. Und ich glaube, in der zweiten Hälfte nach dem Ausgleich war das Spiel so, dass ich sagen kann, das war richtig klasse. Das war ganz, ganz hoher Standard, zweite Liga, wo es hin und her ging. Offenes Visier, beide Mannschaften. Ich hätte mir gewünscht, dass diese Phase ein bisschen länger dauert, weil ich glaube, wenn wir den offenen Kampf weitergeführt hätten, dann hätten wir vielleicht auch das Tor erzielt, das uns, wo wir die vermeintlich beste Chance nochmal dazu hatten durch Thomas Overjan.
Wir gehen
durchaus das Spiel natürlich dann vor die Füße, ja. wenn wir dann Ende des Spiels dann nochmal zwei Tore reinbekommen. Insofern ist das Resultat natürlich traurig, aber grundsätzlich stimme ich auch dazu. Wir haben gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen dann entweder den Sack zumachen und wir dürfen auch gerne nach Ballgewinn die Bälle dann länger in unseren Reihen behalten.
Dann gucken wir doch mal auf das 1:0, denn es begann ja wirklich euphorisch, nicht nur akustisch in der Arena, sondern auch mit Simon Terodde. Der Top-Neuzugang kam vom HSV und er knipst direkt. Also das war ein großer Moment für alle Schalker. Du hast es auch erlebt. Simon Terodde, ich glaube, da kann man Peter Knebel und dem ganzen Verein nur gratulieren.
Absolut. Und Drexler, wie er den Ball erobert hat, dann reingespielt, dann war es gleiche Höhe. Habe ich auch selten gesehen, dass es sowas gibt. Jetzt noch mit dem Videobeweis. Aber richtig toll. Und dann die Spannung, die dann da war, so ist es so, ist es kein Tor und dann die Erlösung. Und da haben wir natürlich alle gedacht, es geht weiter. Und da wurde zu wenig dann nach vorne gespielt. Deswegen, gerade in der ersten Halbzeit ging es noch, aber das weitere Zurückziehen, deswegen habe ich auch gesagt, zu wenig Ballbesitz. Und da hätte ich mir noch mehr gewünscht. Aber es waren natürlich auch einige Probleme im Spiel. Fährmann war nicht im Tor wegen Corona. Latzer, der Ausfall noch vor der Halbzeit. Diese Dinge muss man natürlich auch noch einfließen lassen.
Also, das war ein Knacks. Wir gucken ganz kurz nochmal das 1:0, damit wir auch alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, nochmal wissen, was da so gut lief.
Ja, der gute Zweikampf, ne?
Genau, gutes Zweikampfverhalten, dann ein Pass, der lange diskutiert wurde. Es war am Ende gleiche Höhe und dann der Traumstart. Olli, welches Kompliment machst du Simon Terodde und damit auch Schalke
04? Ja, 24 Tore in der letzten Saison, dreimal Torschützenkönig in der zweiten Liga und dann gleich wieder angekommen. Natürlich hat er sensationell gemacht, Laufweg stimmt, er startet im richtigen Moment, schließt dann vorne nervenstark ab. Er ist in dieser zweiten Liga ein absoluter Garant, aber dieses Ergebnis für Schalke 04 ist ein ganz großes Alarmzeichen, weil du kriegst dieses Tor, du kriegst sozusagen dieses Entree rein in dieses Spiel, dann hält der Lange auf der anderen Seite noch einen Elfmeter, dann bist du quasi psychologisch da und trotzdem kriegst du am Ende auf die Schnauze. Und das ist ein Alarmzeichen am ersten Spieltag. Und das haben sie auch in den Klamotten drin, bin ich fest davon überzeugt. Der Druck steigt doch jetzt schon vor der Auswärtspartie in Kiel.
Definitiv. Und wenn wir schon bei Simon Terodde noch sind, wir gucken auch gleich auf die anderen Szenen, dann Peter Knebel nochmal die Frage. Viele hat es ja überrascht. Simon Terodde hat Ihnen die Zusage gegeben, in einem Moment, wo er ja noch beim HSV mittendrin war, die Chance auf die erste Liga zu haben. Bei Schalke war damals schon mehr oder weniger Planungssicherheit für die zweite Liga. Wie haben Sie das geschafft, ihn so zu überzeugen?
Ja, ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass Simon diesen Verein, weil er hier in der Nähe in Bocholt ja aufgewachsen ist, schon gesehen hat, als Jugendlicher nicht zu uns gekommen ist. Und wenn man so eine Chance hat bei dem Verein, den man, ich sag mal, aus der Nahdistanz erlebt hat und seine Emotionalität, wenn man da mithelfen kann, den wieder aufzubauen, glaube ich, kann man nachvollziehen, dass jeder Sportler in der Situation das macht. Und wir sind sehr, sehr froh gewesen, dass wir das Commitment von Simon dann auch bekommen haben. Und wir haben ja gesehen, welche Rolle er auf dem Platz, aber auch welche Rolle er neben dem Platz, vor allen Dingen in der Kabine spielen kann.
Oliver, das klingt jetzt sehr romantisch für einen, der nun einige Vereine schon beglückt hat. Wir haben es gerade gehört, dreimal Torschützenkönig in Stuttgart, in Bochum und in Köln war das. Kann man das so sehen, dass er so ein Fußballromantiker ist und deshalb zu Schalke gegangen ist?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein Teil seiner Entscheidungsfindung war, weil Schalke 04, das kann man zweierlei sehen. Es bedeutet natürlich einerseits Druck, wenn man für einen Traditionsverein mit so großen Namen in der zweiten Liga spielt, dann hat man den Druck, liefern zu müssen. Dem Druck kann er standhalten, das hat er bewiesen in der vergangenen Spielzeit beispielsweise beim Hamburger SV, wo die Situation ja in etwa, was die Erwartungshaltung angeht, vergleichbar gewesen ist. Und zum anderen ist er natürlich jemand, der weiß, zur Abrundung seiner fußballerischen Biografie tut es gut, wenn ich Wurzeln schlage in einem großen Verein. Wenn vielleicht irgendwann mal die Karriere vorbei ist, dann hat man da bessere Möglichkeiten als beim anderen Club. Und atmosphärisch haben wir ja einen Vorgeschmack bekommen auf das, was Simon Terodde, wenn er denn trifft, öfter blühen kann. Dann wird man schnell zum Helden auf Schalke, zum positiven Helden.
Peter Knebel, nun ist der Mann ja irgendwie so ein bisschen in dieser Schublade zweite Liga drin. Wahrscheinlich ein bisschen zu Recht, aber auch manchmal zu Unrecht, weil er kaum Chancen bekommen hat in der Bundesliga. Würden Sie sagen, ja, er ist auf jeden Fall auch einer, der in der Bundesliga sich beweisen wird? Oder ist das halt sein Terrain, wo er einfach Rückhalt, Zustimmung und auch Selbstvertrauen hat?
Ich glaube, es kommt auf die Rolle an, die man ihm gibt. Wenn man einen Stürmer hat, der mit vielen Toren dazu beiträgt, dass man aufsteigt, egal in welchem Verein, dann ist man gut beraten, den auch dabei zu behalten. Und insofern glaube ich, dass er diese Möglichkeit in der ersten Liga irgendwann auch nochmal bekommen sollte. Und jeder Verein wird ihn dann auch mitnehmen. Aber es ist natürlich klar, wenn man seine Biografie sieht, der Müller hat meiner Meinung nach völlig richtig gesagt, die jetzt abzurunden auf Schalke und dann am liebsten in der ersten Liga ausklingen zu lassen, das ist Fußballromantik, aber ich kann Ihnen sagen, es gibt ganz, ganz viele Spieler, die diese Fußballromantik mit Schalke 04 verbinden. Das ist wirklich so. Das ist dieser Vorteil, den wir haben. Das Geld ist es sicherlich nicht mehr, aber es sind genau diese Emotionen, die bei den Spielern ausgelöst werden, wenn sie daran denken, dass sie diesen Verein wieder flott machen können.
Ja, einer sitzt ja hier, Olaf Thon, der nicht nur in der Bundesliga, sondern der auch, das vergessen viele, in der zweiten Liga eins schon für Schalke gespielt hat. Ich glaube, 38 Spiele, also
ein lange her, 1983, 84.
Das ist tatsächlich lange her. Also, wenn man über Terodde redet, dann hören wir da viele Komplimente. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach hinten und zwar ins Tor. Ralf Fährmann, Corona infiziert, konnte nicht mitwirken. Wir gucken mal auf den Elfmeter, den sein Ersatzmann in dem Fall nicht nur gehalten hat, sondern der, glaube ich, an dieser Niederlage relativ wenig Schuld hatte. Wir schauen mal auf den Elfmeter.
Ja, er hat gut antizipiert, wie man so schön sagt. Aber da kommt erst der Freistoß.
Genau, das ist der Freistoß dann zu Beginn der zweiten Halbzeit. Können wir auch zeigen, alles gut. Es geht ja um die Personalie, die tatsächlich ja im Vorfeld...
Also jetzt sehen wir den Elfmeter. Und das ist ja immer so eine Sache. Der Torhüter kann nur gewinnen. Er macht es sehr gut. Und da haben wir schon alle gedacht, oh, um Gottes Willen, jetzt fällt das Tor. Aber nein. Michael Lange hat dann das gut gemacht. Wir sehen jetzt nochmal, ist auf der Linie geblieben, dass er nicht zurückgepfiffen wird.
Hat dem Gramozis ja auch Selbstvertrauen gegeben. Das war ja im Prinzip schon im Trainingslager in Österreich, glaube ich, auch beim Spiel gegen Zenit St. Petersburg. Dann hat er auch schon auf ihn gesetzt, also in der zweiten Halbzeit zumindest, hat ihm signalisiert, du bist auf jeden Fall die Nummer zwei. Und so zahlst du es dann eben als Torwart möglicherweise mal zurück.
Genau. Und aber als Schütze, der Glatzel, so darf man Elfmeter nicht schießen. Das ist ja auch, was wir bei der EM auch gesehen haben.
Der Trend geht ja zum Elfmeterverschießen
derzeit. Ich habe ja auch irgendwann eine Kolumne gemacht und dann Ralf Rangnick hat gesagt, nee, Olaf Thon, die besten Elfmeter, die werden halb hoch oder hoch geschossen. Weil ich gesagt habe, der beste Elfmeter, der geschossen wird, mit dem Innenspann flach in die Ecke. Ne? Finde ich als besten oder so mit Innenspann 80% Härte, wo auch immer in die Ecke oder auch mal in die Mitte. Ne? Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber so zu schießen ist man zweiter Sieger. Ne?
Dann fragen wir doch mal nach bei Peter Knebel. Wie geht es Ralf Fährmann und wann wird er zurückkommen?
Ja, er hat diese Corona-Erkrankung leider zum ungünstigsten Zeitpunkt sich eingefangen. Und von dem her hat er die 14 Tage Quarantäne dann hinter sich zu bringen. Insofern wird er auch in Kiel noch nicht mit von der Partie sein, weil diese 14 Tage unumstößlich sind und man sich nicht raustesten kann. Und von dem her haben wir auch gesehen, dass Michael Langer, dem wir auch sehr, sehr frühzeitig in der Kaderplanung die Zusage gegeben haben, dass er noch ein weiteres Jahr auf Schalke bekommt, hat das zumindest bei dem Elfmeter zurückgezahlt. Und ich glaube, wenn er den, wenn der Freistoß, der vorhin ja ansatzweise zu sehen war, wenn er den auch noch dann endgültig hätte entschärfen können, dann wäre es noch umso besser gewesen. Dann wäre es wahrscheinlich für ihn der perfekte Tag gewesen. So waren wir in der Nachverteidigung nicht schnell genug. Und leider Gottes ist es dann zu diesem höchst ärgerlichen 1-1 dann gekommen.
Genau, und da gucken wir nochmal rauf. Ist das eine Torwartsituation, die man besser klären muss aus Ihrer Sicht?
Na, ich hab gestern mit ihm gesprochen. Ich bin jetzt nicht der absolute Torwart-Experte. Dafür gibt es natürlich andere. Und ich habe ihn gefragt, na, kann er da mit einer Hand und rüber? Und er sagt, na, er ist halt relativ tief im Tor und kriegt die linke Hand ran. Die linke, das sieht man jetzt da, da ist die linke, und kriegt den Ball dann nicht über die Latte gelenkt, sondern muss den Ball praktisch nach vorne wegtropfen lassen. Und was das Problem gewesen ist, ist dann, dass wir in der Positionierung bei dem Freistoß nicht optimal gestanden sind. Da hatte Glatzel einen Vorsprung. Oh, das wäre jetzt schön gewesen. Wenn ich jetzt die Szene gesehen hätte, dann hätte ich das erklären können. Also das heißt, Glatzel hat sich während der Ausführung des Freistoßes gegen Malik Chau einen kleinen Vorsprung von einem halben Meter hat er sich geholt, drückt ihn dann weg und ist deswegen im Nachlaufen vor dem Verteidiger da und schießt den Ball an ins Tor. Ja, sehr, 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 sehr schwierig jetzt das noch weiter ins Detail auszuführen, weil da werden die Torhüter-Experten unter sich. Da sieht man, da ist Glatzel vor Malik Chau, weil der einfach jetzt in dem Moment den schlechteren Winkel hat zum Ball. Und das müssen wir, auch das müssen wir besser machen, weil das sind kleine Details, die dann auch in der zweiten Liga darum entscheiden. Jetzt sieht man es, wie Glatzel vor ihm ist. So, dann danke fürs Nachspielen. Dann ist dann auch Michael Langer, der den Ball schon sehr gut blockiert hat. Ich meine, das ist die Mauerecke super geschossen, darf man auch gerne sagen. Ja, und dann ist der Ball im Nachschuss drin und das ist natürlich dann ärgerlich. Aber es sind die Details, auf die wir da auch aufpassen müssen, weil Glatzel ist auch ein ganz hervorragender Mittelstürmer und hat uns die ganze Zeit sehr, sehr, sehr gut auch beschäftigt.
Dann reden wir noch mal kurz über Ihren neuen Kapitän, der leider auch viel zu früh ausgewechselt werden musste, nach 32 Minuten. Eigentlich war ja für viele Fans so das Gerüst hinten Fährmann, dann eben mit Daniel Latzer der Nächste, der einfach Erfahrung hat und der auch ein Standing hat. Und ganz vorne halt Simon Terodde. Jetzt sind zwei momentan nicht mit dabei. Auch da die aktuelle Frage. Gestern hieß es, das wird 2-3 Monate womöglich dauern, bis er wieder mit dabei ist. Was ist der aktuelle Stand? Hier sehen wir noch mal, wie das Ganze passiert ist.
Ja, grauenhaft mag man sich gar nicht nochmal angucken, weil man sieht, ne, was das mit dem Knie macht. Ne. Ich habe mit Danny auch direkt nach dem Spiel gesprochen. Ja, alle zentralen Mittelfeldspieler definieren sich natürlich über ihre Technik und dass man fehlerfrei spielt. Das ist unser Anspruch. Und insofern hat Danny nach der Aktion, nach dem ersten Kontakt viel zu viel riskiert in der Situation. Wenn er den Ball einfach hergeschenkt hätte, dann wäre nichts passiert. Aber er ist natürlich mit hohem Risiko reingegangen in die Aktion. Und man schon beim Zugucken tut es einem ja weh. Er ist aktuell zu weiteren Abklärungen unterwegs. Und er wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Das war natürlich jetzt emotional in dem Spiel auch ein Einbruch, den die Mannschaft dann zunächst mal relativ gut weggesteckt hat. Aber er spielt natürlich mit seiner Laufstärke eine überragende Rolle im Zulaufen. Und das ist uns dann mit zunehmender Dauer des Spiels dann auch immer schlechter gelungen.
Unbestimmte Zeit ist tatsächlich nicht genauer einzugrenzen?
Nein, also auf jeden Fall werden wir uns in den mindestens in den Zeitzonen bewegen, die Sie gesagt haben. Also wir reden eher über Monate als über Wochen.
Gut, das ist also eine schlechte Nachricht. Gleich reden wir weiter über Schalke und zwar über den Trainer, über die Zukunftsperspektive, über die Finanzen, all das große Themen. Aber wir gucken auch gestern nach Bremen, wo Werder Bremen einen Nackenschlag bekommen hat. Nicht nur durch diese Szene, das ist der Ausgleichstreffer zum 1:1, sondern auch ein anderer großer Verein startet mit Problemen in die neue Saison. Dazu freuen wir uns auch noch auf die Aufsteiger, sprich wir werden zu Hansa Rostock, zu Martin Piekenhagen schalten. Der Vorstandssport wird uns dann Rede und Antwort stehen. Also Werder, Rostock, Dresden, Schalke und der HSV, alles Themen gleich bei uns hier im Doppelpass Zweite Bundesliga. Zurück beim Doppelpass Zweite Bundesliga. Wir reden über große Vereine und große Emotionen beim Zweitligastart. Und das zusammen mit Peter Knebel, der uns weiter live aus Schalke zugeschaltet ist. Hier im Studio Olli Forster, Olaf Thon und Oliver Müller. Und es ist bislang schon ja viel über Schalke gesprochen worden. Wir gucken noch mal in eine Szene, die so ein bisschen ja das Ärgernis dann war, als der HSV spät auf die Siegerstraße einbog. 1:2 hieß es dann schon kurz vor dem Ende, später ja dann noch das 1:3. Olaf, aus deiner Sicht, was ist da schiefgelaufen?
Ja, vor allen Dingen ist man in Überzahl und hat dann den Mann im Rücken, da hat der eine auf den anderen sich verlassen, zu spät rausgerückt, war auch, vielleicht war man auch zu tief hinten gestanden, um dann das zu verteidigen, war natürlich auch super gemacht. Das sind ja die modernen Pässe, über außen sich frei zu spielen, auszuspielen, den Pass dann da reinzugeben, um dann zurückzulegen. War knapp, fast abseits und dann war es einfach gut abgeschlossen.
Ist aber auch perfekt gespielt vom HSV, das muss man sagen. Und das ist, war für mich das Beeindruckendste, wenn man den HSV beurteilt, der ein gutes Spiel gemacht hat eigentlich, bis auf die Anfangsphase, die ging komplett an Schalke, aber der danach ein gutes Spiel gemacht hat und der dann eben in der Lage war, in einem intensiven Spiel in der Schlussphase noch einmal wirklich erhebliche Qualität von der Bank einzuwechseln. Mit Haier, mit Kittel zum Beispiel. Und das unterstreicht nochmal, wie gefährlich der HSV gerade in der Offensive in dieser Saison möglicherweise auch auf Sicht sein kann.
Genau, wir werden gleich den HSV weiter besprechen wollen, aber Peter Knebel schnell nochmal mit reinnehmen. Also es gab nach dem Spiel viele, die sich nicht so ganz sicher waren. War das jetzt eine verdiente Niederlage oder war eben viel Pech dabei? Zu welcher Fraktion gehören Sie?
Ja, ich halte es grundsätzlich erstmal emotional mit Herrn Forster. Wir haben zwei Geschenke gekriegt. Das 1:0 von Simon Terodde nach der 7. Minute, das so ein bisschen auch in uns in Sicherheit gewiegt hat, weil wir danach mit Ausnahme der Chance von Bülter uns vor allen Dingen aufs Verteidigen konzentriert haben, was geklappt hat. Dann kriegen wir emotional nochmal so einen Boost mit dem gehaltenen Elfmeter und damit müssen wir eigentlich auch sorgfältiger umgehen. Logisch können wir durch Blendi Idrissi nochmal den 2:0 können wir dann eventuell erzielen, das müssen wir dann auch machen, aber grundsätzlich ärgert uns alle enorm, dass wir mit diesen emotionalen Momenten, die für uns gelaufen sind, das hat der Müller richtig gesagt, das war die Anfangsphase, die ging dadurch natürlich an uns, dass wir es nachher nicht geschafft haben und das muss man sagen, zu der ohne Zweifel sehr, sehr guten spielerischen Lösung, die der HSV beim 2:1 gefunden hat, zählt auch eine viel zu große Passivität und das dürfen wir bei uns im Stadion, egal in welcher Minute, überhaupt nicht zulassen, dass der Gegner uns so herspielt, weil dann hätten auch noch 10 andere blau hinten sein können. Wir hätten trotzdem das Tor kassiert. Derjenige, der nahe zum Ball ist, der muss einfach aggressiver gegen den Ball vorgehen. Wenn wir doppeln, dann müssen wir die Passlücke müssen wir schließen. Da sind eine ganze Menge von defensiven Fehlern passiert. Ende des Spiels, wir sind nicht eingespielt. Wir haben Wechsel machen können. Alles schön und gut, aber wir sind am Ende, Olaf hat es richtig gesagt, viel zu wenig aggressiv in dieser Situation. Und dem HSV muss man für die spielerische Lösung in der Minute muss man natürlich auch einen Druck zollen.
Nun gab es ein Bild auch von Ihnen auf der Tribüne. Das war bei einer der Großchancen kurz vor Ende, wo Schalke durchaus noch auf 2:2 hätte ausgleichen können. Da sah man Sie wirklich leiden. Wenn wir mal gleich über das Generelle auf Schalke sprechen, Olli, ist der Mann zu beneiden um seinen Job? Kann er jetzt wieder agieren oder muss er immer noch reagieren, was all in den letzten Jahren ja doch auf vielen Ebenen offensichtlich verbockt wurde?
Natürlich muss er reagieren, das ist ja vollkommen klar. Er muss auch reagieren aufgrund der finanziellen Situation. Du bist nicht auf Rosen gebettet, du hast eine im Prinzip komplett neue Mannschaft. Du musst jetzt schauen, was kannst du in den letzten Wochen, solange das Transferfenster noch offen ist, was kannst du noch machen, was ist mit den Abgängen? Das ist ja ein Prozess, der immer noch läuft bei Schalke 04. Also ich finde trotzdem, ist eine Aufgabe, für die ich ihn beneide, weil Schalke ist ein fantastischer Club und stell dir vor, er schafft es, den Sprung in die erste Liga zu schaffen. Dann tragen sie den ne, da auf dem großen Silbertablett durch die Gegend.
Ja, ich finde das mit dem Transferfenster eine Katastrophe, dass es weiterhin bis zum 31.08. auch für die zweite Liga gilt. Die erste Liga fängt ja ein bisschen später an. Immer dann, wenn eine Saison beginnt, zweite Liga, muss das Transferfenster normalerweise geschlossen sein, so in der ersten Liga auch. Und so haben viele Mannschaften das Problem, die pokern bis zur letzten Sekunde. Ich hoffe nicht, dass irgendein Faxgerät am Ende wieder ausfällt.
Der Wunsch auch natürlich vieler Trainer, das ist ja, dass man immer wieder sagt, Freunde, lasst uns starten irgendwie Mitte August und dann ist auch Schluss mit der, Hin- und Herverkauf.
Man weiß viel zu spät.
Es kommt ja so gut wie nichts in Bewegung, weil die Bundesligisten später kommen, die warten natürlich noch ab. Das heißt, der Transfermarkt ist, das haben wir im letzten Jahr schon, erster Transfermarkt im Sommer unter Corona-Bedingungen erlebt, der Transfermarkt ist quasi so gut wie tot. Und gerade vor diesem Hintergrund, muss ich mal sagen, ist das, was Peter Knebel jetzt auch unterstützt und Ruven Schröder da auf Schalke leisten muss, wirklich eine Herkulesarbeit. Und da ist er ja tatsächlich schon ein gutes Stück vorangekommen. Also allein, um mal die Größenordnung zu verdeutlichen, der Gehaltsaufwand bei Schalke 04 betrug im Kalenderjahr, jetzt haben wir 2021, 2020 lag der bei 102 Millionen Euro. Davon musst du runterkommen, du musst dich einpendeln irgendwo bei einem Budget knapp über 20 Millionen Euro, musst eine leistungsfähige Mannschaft auf die Beine stellen. Also das ist schon nicht leicht, das zu bewerkstelligen, wie gesagt. Und es wird sich noch einiges tun. Ein gutes Stück ist ja vorangekommen. Ich glaube, es sind 12 neue, die mittlerweile unter Vertrag genommen worden sind. Noch dazu 3 bis 4 Jungs, die aus der eigenen Nachwuchsabteilung hochgezogen worden sind. Die haben zumindest einen gewissen zeitlichen Vorsprung gegenüber Werder Bremen, die ja ein vergleichbares Schicksal
haben. Ja, und deshalb kann man, deswegen kann man auch erklären, dass man sich zurückzieht mit der Fünferkette. Und ich glaube, im Laufe der Saison wird sich das auch ändern, aber Stabilität holt sich der Trainer natürlich erst einmal in einer stabilen Deckung. Und ja, das ging bis zur 85. Minute gut.
Über den Trainer reden wir gleich. Wir fragen mal Peter Knebel. Transferfenster bis Ende August geht noch eine Menge. Viele, salopp gesagt, Altlasten liegen noch bei Schalke, die sehr viel Geld kosten. Wer soll noch weg und wo ist noch Handlungsbedarf?
Ja, also ich kann Olafs Position absolut nachvollziehen. Es wäre natürlich immer besser, wenn man frühzeitig und dann definitiv dann Handlungssicherheit hätte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die beiden Spielklassen, die verschoben sind. Aus unserer Situation heraus kann ich Ihnen sagen, ist es besser, dass das Transferfenster länger geht und einfach der Tatsache geschuldet, dass wir eine so hohe Quantität haben, dass wir so viele Spieler haben. Das würden wir bei aller Arbeit, bei aller sehr guten Arbeit, die vor allen Dingen Ruven Schröder und sein Team verrichten, würden wir nicht schaffen können. Und insofern ist der Tag vollgepackt mit Anrufen und mit Netzwerken im Transfergeschäft. Denn wir haben noch eine ganze Menge zu tun. Ich kann Ihnen so eine Orientierung sagen. Auf der Mitgliederversammlung habe ich von 70 Personalentscheidungen gesprochen. Und inzwischen sind es dann, wenn wir alles mitnehmen, rund ums Team, nicht nur das Team selber auf dem Platz, dann sind es circa 60 Entscheidungen, die wir getroffen haben. Da sind noch einige ausstehend und ich befürchte, dass wir diese Vorhersage noch übertreffen werden.
Mit der Bitte um kurze Antworten, vielleicht auch nochmal die Nachfrage dazu. Werder Bremen sagt ja zum Beispiel, 15 bis 20 Transfers werden wir noch tätigen müssen. Was ist bei Ihnen eine Hausordnung, die realistisch ist?
Ja, ich denke, wir werden da eher die obere Zahl nehmen. Aber es ist natürlich auch so, wie definiert man das? Dann, was man dann sagt, welche Transferentscheidungen gehören dazu oder gehören nicht dazu? Ich glaube, man kann es am besten an der Zahl der Abgänge und der Zugänge dann nachher fix machen.
Reden wir auch über den Trainer, über Dimitrios Kramotzis, der in der letzten Saison ja kam, quasi den Abstieg nur noch verwalten konnte. Nun hat man auf Schalke ja durchaus mit Trainern, die so ein bisschen angeschlagen waren, mit David Wagner, nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht. Trotzdem hat man gesagt, wir gehen mit Kramotzis auch in die zweite Liga. Was spricht für ihn und wie schwierig wird es für ihn, wenn jetzt in den nächsten Wochen nicht der Erfolg schnell kommt?
Ich finde die Bildsprache finde ich wunderschön, was sie eingeblendet haben. Ich glaube, das haben unsere Fans vor allen Dingen auch im Trainingslager gesehen, was Dimitrios Kramotzis mit einer Mannschaft dann arbeiten kann, wie er sich Arbeit vorstellt. Das haben alle vom anstrengendsten Trainingslager der letzten Jahre gesprochen. Und ich glaube, das ist seine Mannschaft. Das merkt man, die hat er mit zusammengestellt. Da hat er zu jedem Spieler eine große emotionale Bindung und dementsprechend auch die Glaubwürdigkeit, die man braucht. Über unsere müssen wir gar nicht mehr reden, sondern es geht vor allen Dingen darum, ob Spieler ihm das abnehmen, ob sie seine Prinzipien umsetzen. Da sind wir, wie gesagt, Olaf hat es gesagt, auf dem Weg. Wir können gar nicht angekommen sein, weil nehmen wir jetzt mal Dominik Drexler, der hat 3 Tage mit der Mannschaft trainiert und ich glaube, das hat noch Luft nach oben. Das wissen wir auch alle miteinander, aber dafür müssen wir eben auch die Zeit und die Geduld aufbringen.
Olli, siehst du die Personalie Kramotzis als eine, die in den nächsten Wochen nochmal richtig an Fahrt gewinnen könnte?
Die gewinnt dann an Fahrt, wenn Schalke 04 in Kiel wieder nicht gewinnt, wieder keinen Dreier holt, dann fängt das an, dann hast du das Pokalwochenende, dann hast du Zeit, dann werden die ganzen Vorurteile, die man ja auch schon vor der Saison hatte, nochmal rausgekramt. Ich finde auch, dass er im Trainingslager schon und dass er jetzt auch am Freitag, wenn man ihn gesehen hat, auch von der Körpersprache her, schon ein Typ ist, der da hinpasst, der sagt, ich will malochen, ich will was tun. Aber diese Gefahr bei so einem Traditionsclub, wenn du ganz miserabel startest, und das wäre der Fall, wenn du eben in Kiel wieder verlierst am kommenden Wochenende, dann hast du natürlich da richtig Feuer auf dem Kessel. Und dann wird es schon schwierig. Dann hat er schon da eine ganz, ganz schwierige Situation. Also das wird eine Personalie sein, die wirklich abhängig ist vom Verlauf der nächsten Wochen.
Peter Knebel, wir wissen, dass Sie jetzt gleich zum nächsten Termin müssen. Darum zum Abschluss vielleicht noch eine Einschätzung zu Ihrem Ex-Verein, der HSV, der zu Gast war am Freitag. Sie haben da vor 6 Jahren auch gearbeitet, kennen auch die Emotionalität. Inwieweit, sagen Sie vielleicht sogar nach dem Eindruck, der HSV ist uns in Sachen Aufstiegschancen ein bisschen voraus?
Ich glaube, der HSV ist uns voraus in Sachen Erfahrung in der zweiten Liga. Er kennt diese Liga bestens. Sie haben mit einer sehr mutigen Spielanlage jetzt einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt. Und von dem her wünsche ich Ihnen mit Ausnahme des Rückspiels gegen uns in Hamburg natürlich nur das Beste und hätte natürlich auch nichts dagegen, wenn die beiden Teams dann nachher miteinander dann oben stehen würden.
Also, der Aufstiegsglaube ist zumindest da, auch wenn Sie es nicht so richtig formulieren. Aber Sie glauben daran, dass Schalke mittelfristig logischerweise in die erste Liga zurückkommt. Diese Saison, Daumen hoch oder Daumen runter? Was ist Ihr Gefühl?
Mein Gefühl für unsere Leistungsentwicklung, die ist nur beide Daumen hoch, wenn ich das sagen kann. Und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt.
Dann sagen wir vielen Dank, liebe Grüße nach Schalke an Peter Knebel, Sportvorstand bei S04. Lieben Gruß auch an all die, die hoffentlich bald dann wieder zurückkommen und momentan verletzt wie der Kapitän ja nicht mit dabei sein können. Vielen Dank, Peter Knebel. Glück auf. Dann reden wir mal über den Hamburger Sportverein. Olaf, du hast das Spiel eben auch gesehen. Auch da ja viele Veränderungen. Man geht ins vierte Jahr in der zweiten Bundesliga, ist dreimal knapp gescheitert. Viele sagen auch aus eigener Doofheit. Wie siehst du die Entwicklung beim HSV?
Ja, die haben jetzt eine Erfahrung gesammelt oder mehrere in den Jahren. Und ich kann mir vorstellen, nach dem ersten Match, jetzt kann man sagen, ja, das ist ein Favorit. Und Schalke jetzt nicht mehr. Wir haben ja auch Bremen gesehen, die sich schwer getan haben gegen Hannover. Hannover war eine Klasse besser. Und die Hamburger haben den Vorteil, dass sie ein Gros der wichtigen Leute wie Jatta, Leibold, dass die zusammenhalten konnten, ne? Mit Glatzl, einen tollen Mittelstürmer, Fernandes im Tor. Also die haben schon da eine Grundordnung und spielen jetzt dadurch auch mit mehr Enthusiasmus, mit mehr Sicherheit auch. Und es wird sich zeigen, wie bei Schalke das so weitergeht. Also ich glaube auch nicht, dass es nur jetzt ein Spiel in Kiel sein wird, wo irgendeiner unter Druck kommt. Nein, das glaube ich nicht. Man braucht 10 Spiele, um wirklich erkennen zu können, haben wir jetzt einen Turnaround, haben wir einen Wechsel, ist die Spirale nach unten beendet? Und da muss man den Ball flach halten und daran arbeiten. Und er, Gramozis, hat jetzt ausgegeben in dieser Fünferkette. Also ich bin auch nicht immer der Meinung, auch in diesem Spiel, dass es das Optimale war. Aber er weiß um die Mannschaft Stärken und Schwächen und hat gesagt, nein, ich muss Stabilität haben. Gib Hamburg ruhig ein bisschen mehr Ballbesitz, aber das kann nur eine Momentaufnahme sein. Auf Dauer muss Schalke 0,74 Prozent oder 65%.
90% genau. Aller Spiele muss Schalke
und,
das Spiel machen.
Und das möchte der Trainer doch auch, das möchte ja Peter Knebel, das möchten die Fans und in den Foren habe ich jetzt auch ein bisschen gelesen, das war das alles und Entscheidende.
Die Fanforen auch.
Also nicht gern. Nein, nee,
keine Sache. Aber nein. Immer wieder, unter der Decke.
Ja, und über mich erst recht nicht. Aber wenn es darum geht, muss man doch am Puls sein. Da sind die Fans, da äußern sich, geben ihre Kommentare ab und da war es zu 70-80% der Ballbesitz. Warum haben wir uns so weit zurückgezogen? Vor allen Dingen schon nach dem 1:0. Das war ja in der 7., 8. Minute. Und das war zu früh zurückgezogen. Aber eine Taktik zu haben, ist immer besser, eine Marschroute, als gar keine zu haben. Und ich hoffe auf die nächsten Spiele. Und da ist das eine Spiel in Kiel nicht so entscheidend. Das
aber du weißt auch, wie die ja, Mechanismen dann sind und wie es losgeht.
Ich habe aber das Gefühl, Peter Knebel steht zu seinem Trainer mit Rufen Schröder, dass sie eine Einheit sind und solange sie erkennen, dass er auf dem rechten Weg ist, geben sie ihm auch die Freiheiten, sich zu entwickeln. Das braucht Zeit.
Es hängt natürlich tatsächlich um das Thema Schalke lässt uns einfach nicht los. Nicht nur an Olaf, um das abschließend zu beurteilen, wie Schalke 04 in dieser Liga zurechtkommen wird, werden die letzten Wochen dahingehend aufschlussreich, um dann zu sehen, was lässt Gramozis dann spielen? Man kann jetzt natürlich sagen, die Mannschaft hat eine kurze Vorbereitung, 8 neue. Man spielt gegen die wahrscheinlich spielstärkste Mannschaft der zweiten Liga zum Start.
Nicht nur 8 neue, 8 in der Startformation.
8 in der Startformation.
Und dann haben wir ja jetzt noch die Probleme mit Fährmann und Latzer. Und Peter Knebel sagt ja auch, wir müssen ja jetzt durch das Zeitfenster, Transferfenster, erst am 31.08. Erst dann weißt du ja, wer am Ende in deinem Kader ist.
Das meine ich ja. Aber deshalb verstehe ich das auch, dass man da zunächst vielleicht mal auch taktisch gesehen die etwas stabilisierendere Variante wählt. Nur das kann natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss
richtig
sein. Das HSV-Spiel lief, was das Spielerische angeht, was der HSV gezeigt hat, um da mal die Brücke zu schlagen, das muss man sagen, wirklich aus der Konkurrenz. Ja. Das war ein bärenstarker Auftritt.
Aber auf welcher Position siehst du den HSV beim Kampf mit den Großen? Viele sagen ja, diese Saison ist eigentlich es deutlich leichter, weil halt der Druck nicht ganz so groß ist. Und da sind die Hamburger ja eigentlich in den letzten 3 Jahren immer in der Rückrunde zerbrochen.
Sagen wir mal so, man darf natürlich nicht den Fehler machen, logischerweise jetzt von einem Auftaktspiel so beeindruckend das auch war, einen Rückschluss auf die komplette Saison zu ziehen. Aber wenn man gesehen hat, wie die Hamburger dieses Spiel angegangen sind, noch dazu in einer Atmosphäre, an die sich viele Spieler ja auch erstmal wieder gewöhnen müssten. Also da war die Hölle los auf Schalke bei Anpfiff. Und Schalke hat in der ersten Viertelstunde richtig Druck gemacht, Pressing gespielt, ist draufgegangen. Der HSV war komplett unbeeindruckt davon, auch als man in Rückstand geraten ist, auch als man den Elfmeter verschossen hat. Sie haben ihr Spiel durchgezogen und dieses Spiel zeichnet sich durch eine deutlich größere Variabilität aus als in den letzten Jahren. Das muss man sagen. Das waren taktische Verschiebungen auf dem Platz, Positionswechsel, wo ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ich sage, mein Gott, das überfordert doch vielleicht die Spieler vom Abstraktionsformel.
War das 2-1, wenn ich dich kurz unterbreche?
Ja.
War das so ein Beleg dafür, für deine These, dass das eben alles variabler offensichtlich scheint und dass die Handschrift von Tim Walter, dem neuen
Trainer, auch schon erkennt? Ich finde schon, es gab mehrere Szenen, wo man gesehen hat, beispielsweise, dass die Innenverteidiger mit nach vorne gegangen sind, wo die Schalker, die beiden Spitzen, Bülter und Terodde, sich dann die Frage gestellt haben, was machen wir, verfolgen wir die jetzt nach hinten, tun wir es nicht, wo die Außenverteidiger nach innen gegangen sind und das sind natürlich auch Spielzüge, das sieht man, die sind einstudiert.
Da passen die Der erste Laufweg vom defensiven Mittelfeldspieler in die Spitze links hinein, das sind natürlich die öffnenden Räume, die man schafft, um eine Abwehr, die dann geschlossen
ist,
aufzureißen.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Abwehr verhält sich jetzt auch nicht ideal in der Situation, aber das ist einfach gut gespielt und das sieht nach offensivem Fußball aus, das sieht nach Spaß am Spiel aus, auch nach einer gewissen Leichtigkeit. Vielleicht kommt auch der psychologische Faktor beim HSV jetzt dazu, dass man sagt, okay, 3 Jahre ist man ja eigentlich immer nach dem gleichen Muster gescheitert. Man hatte die stärkste Mannschaft, man hatte die teuerste Mannschaft in der Liga, man kam gut rein und irgendwann, als es ans Eingemachte ging, spürten die Spieler den Druck. Dann fing man Mitte der Rückrunde an zu schwächeln und auf der Zielgeraden hat man es dann verspielt.
Ja, es wurde zwischen den Ohren dann irgendwann offensichtlich.
Jetzt hat man natürlich mit Werder und mit Schalke 2 Absteiger, die für viele als der Top-Favorit galten. Da ist vielleicht auch diese Drucksituation in Hamburg eine, die etwas leichter zu ertragen ist.
Und du hast am ersten Mal natürlich eine Mannschaft, die wirklich im Prinzip eine Mannschaft der Namenlosen. Also wenn du irgendwo in eine Fußgängerzone gehst, in Deutschland, und sagst Reis, Meffert, Schonlau, Haier und so weiter, dann fragen die alle, wer ist das und wo spielen die? Was machen die? Also diese Ankunft sozusagen im Unterhaus, die ist jetzt nach 4 Jahren dann tatsächlich erfolgt beim Hamburger SV und ich glaube, das wird ein Vorteil sein. Und dass der neue Trainer offensichtlich da schon etwas bewirkt hat, das hast du gespürt bei diesem Spiel. Das sind in der Tat einstudierte Dinge, dieses Hinterlaufen und so weiter, in den Rückraum wieder spielen und so weiter, das hat perfekt funktioniert. Und
Personalentscheidung, Schonlau, hast du ja gerade angesprochen, den zum Kapitän zu machen, der in der Zentrale das Kommando gibt. Solche Leute brauchst du. Und jetzt haben wir mit Latze, was Schalke betrifft, schon den ersten Ausfall, der über jetzt vielleicht 1, 2, 3 Monate ausfällt. Das sind so Dinge, die man nicht gebrauchen kann und die dem Hamburger Sportverein immer auf die Füße gefallen ist.
Tja, und nun versucht es also der vierte Trainer. Wenn wir schon beim Norden sind, dann gucken wir gleich auch auf Werder Bremen. Gestern Abend der erste Einsatz für den Bundesliga-Absteiger und das war maximal ein Teilerfolg. Viele sagen, das war ein glückliches 1:1. Hier sehen wir den Ausgleichstreffer durch Duxch. Er einer der Gewinner gestern im Duell gegen Hannover. Wir reden über das Topspiel und wir schalten dann gleich live an die Ostsee zu Martin Piekenhagen, um über Hansa Rostock und über die Aufsteiger Dresden und Rostock auch mehr zu erfahren. Und zwar hier im Doppelpass zweite Bundesliga. Zurück beim Doppelpass. Doppelpass der zweiten Bundesliga. Wir freuen uns über große Vereine und große Emotionen. Heute und am nächsten Sonntag jeweils von 11 bis 1 zu reden. Ab dem dritten Spieltag gehen wir dann auf den Montagabend. Denn diese zweite Liga ist so attraktiv wie nie. Das wurde auch gestern Abend deutlich in einem Nordgipfel der Emotionen zwischen Werder und Hannover. Ohne Sieger, wer das Spiel verpasst hat, hier kurz die Highlights.
Im Norden jubeln die einen, die Grün-Weißen und die aus Hannover. Emotionales Derby. Werder Bremen gegen Hannover 96 wäre das erste Zweitligaspiel seit 1981. Der Luxusabsteiger ist da und guckt erstmal zu. Das ist die 25. Muslia für 96 an die Latte. Drei Länderspiele für den Kosovo gemacht. Im strömenden Regen die Mega-Chance für die Gäste. Intensives Spiel. Vor 14.000 Zuschauern. Dann Werder, 28. Minute. Insgesamt mehr Ballbesitz in der ersten Halbzeit für den SV Werder. Aber so richtig kamen sie da vorne nicht auf Touren. Bis dann Osako dieses Ding raushaute gegen Ron-Robert Zieler. Gute Parade von Zieler, der ja wieder die Nummer 1 ist bei 96. Dauerregen in Bremen. Da muss man sich schon mal unterkriechen. 53. Minute und jetzt knallt es. Toprak. Das Tor. Verletzt liegt am Boden. Werder feiert. Alle denken, es ist Toprak. Aber es ist nicht Toprak. Es ist der Hinterkopf des 96ers. Es ist das erste Eigentor in der noch jungen Zweitligasaison. Bitter für 96, das nicht aufsteckt. Die 53. Minute. Immer wieder vorne drin. Marvin Ducksch. Und das zweite Mal Hannover Aluminium. So nah dran, schon da am Ausgleich. Zwei Minuten später. Moroja. Tolles Spiel von ihm. Auf Ducksch. Tolles Spiel von ihm. Und das ist das Highlight seiner Partie. Ein Wunder. Hübscher Lupfer. Keine Abseitsposition. Ist relativ eng, diese Nummer. Aber funktioniert für 96. Ducksch 2017, 2018 Torschützenkönig in der zweiten Liga für Holstein Kiel. In der letzten Saison 16 Tore für 96 und jetzt dieser wichtige Treffer. Und Hannover will mehr. 82. Marvin Ducksch. Das muss es eigentlich sein. Er weiß es genau. Er spürt es genau. Macht alles richtig da im Zusammenspiel mit dem eingewechselten Meiner. Werder schaut nur noch zu, hinten raus, kaum Entlastung. Ox ebenfalls eingewechselt und Weidand ans Außennetz. Sollte nicht sein für Hannover 96. Kam nicht mehr bei rum als dieses Unentschieden. Für Werder, für Markus Anfang ein kleiner Dämpfer. Zum Auftakt für 96 kann mehr gehen in dieser noch jungen Zweitligasaison.
Tja, Oliver Forster, du hast das Ganze für uns kommentiert. Was war das jetzt? Ein Fehlstart, ein Stotterstart? Wie kann man das für Werder einordnen?
Also rumgestottert, glaube ich, das kann man schon feststellen. Es war auf jeden Fall hinten raus, in der letzten Viertelstunde sehr, sehr schwach. Hannover 96 war ganz klar überlegen, hatte unglaublich viele Möglichkeiten, sehr, sehr gut über die Flügel gespielt, auch dann mit neuen Leuten unglaublich viel Druck gemacht. Werder das Problem über die gesamte Distanz zu wenig Torchancen generiert. Da hast du vorne Leute wie Sargent, wie Füllkrug, wie Osako und du kommst im Prinzip ja zu 2, 3, 4 Abschlüssen und das war's dann. Also das ist zu wenig in dieser zweiten Liga. Hannover hat mich überzeugt gestern.
Ja, Hannover tatsächlich ja für viele, auch für Peter Neururer übrigens, unseren Experten, ja ein Aufstiegskandidat. Er hat auf Platz 2 getippt, aber wir bleiben mal bei Werder Bremen, die ja selber sagen, wir wollen schon aufsteigen, aber es wird in dieser Saison nicht darum gehen, sondern ein Wiederaufbau soll nach dem Desasterabstieg gelingen. Wie siehst du die Rahmenbedingungen dafür?
Erstmal eigentlich gut, wenn man die Namen Osaka, Toprak, der leider es nicht schafft, in der Innenverteidigung, in der Viererkette, da Stabilität zu sorgen. Also sie waren so anfällig, auch bei dem Tor hat man gesehen, da war keine gute Abstimmung. Die Namen sind da, aber da sieht man, Tradition, Namen schießen keine Tore. Wir müssen uns, glaube ich, verabschieden, indem wir von der zweiten Liga reden, dass die Traditionsvereine einfach einen Vorteil haben. Nein, vielleicht haben sie sogar einen Nachteil, weil alle erwarten jetzt Tradition,
Tradition und ihr müsst aufsteigen, ihr müsst gut spielen oder in der Liga bleiben. Das geht ja dann auch weiter. Die Aufsteiger jetzt aus dem Osten mit Dresden und Rostock, da sagt man ja auch, ah, die werden jetzt drinbleiben. Das wird schwer für alle. Und deswegen muss man beurteilen nach dem Spielermaterial, nach den Problemen, die man hat. Und die haben wir jetzt gesehen, vor allen Dingen in der Innenverteidigung von Werder Bremen.
Ja, lass uns ganz kurz noch mal auf den Führungstreffer schauen, der ja erstmal für Bremen, ähnlich wie bei Schalke, eigentlich ja ein Rückenwindmoment sein musste. Es war ein Eigentor, Oliver, aber trotzdem, wenn man die Leistung über 90 Minuten sieht, muss diese Mannschaft vorerst kleine Brötchen backen?
Ja, also das war alles andere als ein überzeugender Auftritt des SV Werder. Und was mich, ich will nicht sagen erschreckt hat, aber was ich sehr auffällig war, das war in der Tat, dass in der Schlussphase Hannover 96 drauf und dran war, die Bremer richtig auseinanderzunehmen. Ich fand es ganz aufschlussreich, was Markus Anfang, der Trainer, hinterher gesagt hat. Und er hat das erklärt, wie ich fand, sehr offen. Hört man auch nicht so häufig von Trainern mit einfach diesem psychologischen Problem, das du hast, wenn du abgestiegen bist, wenn du lange Zeit kein Erfolgserlebnis hattest und wenn du dann jetzt wieder dir ein neues Ziel setzen musst, dass das nicht von heute auf morgen geht. Verstehe ich. Ich glaube allerdings, was noch erschwerend hinzukommt beim SV Werder ist, dass Schalke hatte ja, ist im Nachhinein vielleicht sogar ein Vorteil gewesen, hatte ja diesen zweifelhaften Vorteil, relativ früh als Absteiger festzustehen. Das heißt, die kompletten Planungen gingen schon Richtung zweite Liga, als in Bremen sich viele Leute nicht im Traum haben vorstellen können, dass man tatsächlich runtergeht und deshalb erst relativ spät mit der Personalplanung angefangen hat. Und da stehen sicherlich etliche Spieler im Kader und wahrscheinlich auch gestern in der Mannschaft, die nicht hundertprozentig wissen, ob sie tatsächlich in Bremen die Saison zu Ende spielen. Und das ist eine ganz schwierige Sache vom Kopf her, damit umzugehen. Ja. Du brauchst als Spieler einfach das Commitment und die Klarheit. Du musst wissen, ich bin jetzt bei Werder Bremen, das ist mein Ziel, Wiederaufstieg oder aber von mir aus perspektivischer Wiederaufstieg in 2 Jahren. Und dann bist du auch offen genug, um dich darauf einzulassen. Wenn du nicht genau weißt, ruft morgen jemand an, werde ich übermorgen auf die Geschäftsstelle bestellt, um meinen Transfer zu besprechen und so weiter und so fort, dann ist das eine Riesenhypothek, die du mit in die Saison schleppst.
Und Frank Baumann hat es ja offen zugegeben. Er rechnet noch bis 15 bis 20 Transfers, also Zu- und Abgänge bei Werder Bremen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es das mal gab bei einem Saisonstart, dass ja quasi die Hälfte der Mannschaft noch völlig unklar ist.
Wie siehst du das? Absoluter Wahnsinn. Aber was viel, viel schwerer wiegt, diese Leute, die da sind, die müssen da ankommen. Toprak hat zum Beispiel seit 4.444 Spielen wieder mal zweite Liga gespielt. Sargent, das sind alles Leute, die im Prinzip ganz andere Träume haben. Die haben noch ein tolles Pokalhalbfinale gespielt gegen Leipzig und so weiter. Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist im Kopf. In dieser Stadt ist verankert Bundesliga. Wir sind, was weiß ich, wie oft deutscher Meister geworden. Haben den Europapokal geholt. Das muss alles ganz langsam, aber sicher dann wachsen, reinwachsen auch in diese zweite Liga. Ich habe das persönlich als junger schon Journalist erlebt in Frankfurt bei dem allerersten Abstieg. Da haben die sind mit Stars da in die erste Runde gegangen und sind gnadenlos gescheitert. Und das ist die große Gefahr. Und da musst du jetzt als Baumann auch ganz genau hinschauen, wenn er schon noch diese Möglichkeiten hat, Transfers zu tätigen. Was holst du? Welche Stabilität brauchst du? Was ist angesagt für diese zweite Fußball-Bundesliga?
Kann er ja nicht. Das ist ja das Problem. Solange es Spieler gibt, die vom Gehalt her finanzielle Mittel blockieren, kannst du als Manager, als Verantwortlicher wenig machen. Noch dazu auf einem Transfermarkt, der überhaupt nicht aus den Puschen kommt. Noch dazu in einer Situation, wo jeder um die Situation des SV Werder weiß. Ja, also er ist ja auch kritisiert worden.
Hat er sich damit geschadet
eigentlich? Nein, das weiß doch jeder in der Branche. Er hat doch nur das gesagt, was im Grunde genommen jeder weiß. Natürlich, viele haben gesagt, oh, das ist ungeschickt, dass man da sowas sagt. Jetzt weiß die Konkurrenz sofort, was Sache ist. Nein, die wissen das ohnehin. Die schlafen doch nicht auf den Bäumen. Die wissen, wenn Werder Bremen kommt,
dass wir keinen Rasenschwein hier haben.
Ja, Gott sei Dank. Die haben noch so viel zu tun, die haben noch so viele Baustellen. Also das ist schlicht und ergreifend die Situation. Da brauchst du ein gutes Management, da brauchst du auch Geduld, weil, wie gesagt, es sein kann, dass die tatsächliche Mannschaft ja erst steht, wenn schon 3, 4 Spieltage absolviert sind, wenn nicht sogar noch mehr.
Genau, und Markus Anfang, neuer Job, ist natürlich auch eine Chance, bei Werder Bremen irgendwie glänzen zu können. Aber wenn man als Trainer so wenig von seiner Mannschaft, die man trainieren soll, aktuell beisammen hat, ist das eigentlich ja, eine Situation, wo man fast sagen muss, er ist eine arme Sau, weil er eben sein eigenes Jobprofil ja eigentlich gar nicht richtig kennt.
Ja, ja, er kennt die zweite Liga und von daher hat er da einen großen Vorteil und muss mit diesen Unwägbarkeiten jetzt irgendwie, er muss das managen, ne, mit Baumann zusammen, mit einigen anderen. Und ich glaube, wenn er klare Kante, und so kenne ich ihn auch, fährt und sagt, pass auf, wir haben hier diese Probleme, einige werden noch abgegeben, dann werden wir neue hinzukaufen und bis Ende August wird das unser Problem sein. Aber bis dahin sind, glaube ich, 6 Spiele, die gespielt sind mit Pokalspiel. Da ist schon viel passiert. Und das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Aber ich glaube, wenn er ehrlich damit umgeht, die Spieler sind Profis, die müssen das verstehen. Man muss denen das aber auch offen und ehrlich sagen. Ich glaube, das würde ich so tun, um dann Klarheit zu haben, was passiert nach dem 31.8.
Aber wie siehst du das? Ich meine, nun wurde halt in Bremen ja auch klar gesagt, nicht der Wiederaufstieg, sondern der Wiederaufbau. Also man hat eigentlich schon gesagt, okay, wenn wir nicht im Aufstiegsrennen dabei sind, kein Problem.
Damit nimmt man ja auch Druck.
Ja, ne? aber gibt man nicht damit auch schon ein kleines Alibi einer Mannschaft, die natürlich vom Fanpotenzial werden alle sagen, wir wollen sofort wieder hoch. So als wäre da ja auch
beim letzten Aufstieg. Aber wir sehen doch, so wie sie gespielt haben, sind sie kein Favorit. Also von daher eine richtige Äußerung, realistisch betrachtet. Und wir haben ja davor auch Schalke gegen Hamburg gesehen. Hamburg wie aus einem Guss, das ist ein Spiel. Und wir wissen, dass eine Saison ist lange, da kann viel passieren, vor allen Dingen mit Verletzungen, dann mit Wechseln, die noch passieren. Also Kirche im Dorf lassen, ganz erstmal abwarten.
Aber ich weiß nicht,
wir haben kein Schwein mehr hier. Ne?
Wir beide haben Glück, aber Olaf, ich weiß nicht, ob ich da, gerade was die Zielsetzung oder das Formulieren einer Zielsetzung angeht, ob ich da mit dir mitgehe. Werder Bremen, Schalke 04, Hamburger SV, das sind Aufstiegsfavoriten. Das ist vollkommen wurscht, was die Verantwortlichen sagen. Die werden daran gemessen, ob sie aufsteigen. Und wenn sie nicht aufsteigen, dann wird jeder sagen, sie sind gescheitert. Selbst wenn sie gut gespielt haben und wenn sie mit Pech gescheitert haben, der HSV lässt grüßen. Also ich habe neulich mit Felix Magath mal drüber gesprochen. Das ist so ein bisschen oldschool, auch was das Formulieren
ist vielleicht nicht angeht. Der richtige Ansprechpartner, ne?
Ja, aber er hat Schalke übrigens für die Kaderplanung sehr gelobt, das sei an der Stelle auch mal erwähnt.
Ja, ja.
Aber was ich sagen wollte ist, der sagt, du hast gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, du willst aufsteigen, weil du musst aufsteigen als HSV, als Schalke, als Werder Bremen. Aber so, und dem muss man sich auch stellen und dieser Favoritenrolle muss man auch gerecht werden.
Vielleicht noch eins mit diesen ganzen Problemen, die jetzt Schalke betrifft. Ich glaube, Werder hat da weniger, zwar auch Probleme, aber Schalke, und da sieht man nach einem Spieltag, ein ganz wichtiger Mann verletzt, Latzer, Fährmann noch weiterhin 14 Tage nicht dabei, jetzt macht Langer das gut im Tor. Aber was alles so passieren kann und diese Spirale, ich habe im Kopf noch die letzte Saison von Schalke, die so katastrophal war. Und da vom Aufstieg zu sprechen, das ist ja fast vermessen. Deswegen, man muss erstmal sich erden und ankommen in der Liga. Klar. Und wir wissen doch gar nicht, wo wir stehen. Deswegen muss man doch zurückhaltend operieren, finde ich.
Trotzdem diese Geduld, die Verantwortlichen haben müssen, haben die Fans meistens
natürlich
nicht.
Natürlich
nicht. Gestern schon leichte Pfiffe hinten raus bei Werder gegen Hannover. Also da war dann vorneweg Hosiana und alles war großartig und hinten raus gab es dann schon die Unmutsäußerungen. Also das geht, und das meine ich damit, das meinte ich vorhin bei Schalke und das meine ich auch bei Werder Bremen, das geht unglaublich schnell, das entwickelt eine unglaubliche Dynamik, die Medien sind da, jetzt gerade bei dieser herausragenden Konstellation in der zweiten Liga, wo alles hinguckt auf diese Liga, teilweise mehr als auf die Bundesliga, dass du wirst da gucken müssen, dass du in die Spur kommst.
Ist denn also nach Florian Kohfeldt und natürlich auch nach Thomas Schaaf, der es am Ende ja auch nicht mehr richten konnte, ist jetzt Markus Anfang ein Trainer, wo man sagen kann, das passt jetzt zu Werder, weil es ja schon mal einer von extern quasi ist, was ja in Bremen nun nicht allzu häufig der Fall war.
Also Sie haben sich ja vielleicht einen Vorteil.
Viel zu spät von Kohfeldt letzte Saison aus meiner Sicht getrennt. Ich glaube, da hätte man sehr, sehr viel früher etwas tun müssen. Anfang wird sich zeigen müssen. Für Anfang ist es eine Riesenchance. Es ist seine größte Station als Trainer bisher. Werder ist ein Riesenclub, ne? Man kann unheimlich viel bewegen und diese Chance muss er nutzen. Aber das muss er jetzt zeigen. Da muss er jetzt tatsächlich die nächsten Wochen das unter Beweis stellen.
Wir gucken nochmal auf das 1:1. Also da, wo dann für Werder der Abend nicht mehr ganz so gut lief. Übrigens auch da schon mal der Hinweis, Werder wird am nächsten Samstag dann auch unser Topspiel sein, wenn sie in Düsseldorf also das zweite Mal dann agieren. Am Samstag um 20.30 Uhr wird es angepfiffen, ab 19.30 Uhr übertragen wir live. Oliver, wenn man das hier sieht, dieser Gegentreffer von Duxch, der einen überragenden Abend erwischt hat, keine Abseitssituation, aber was läuft da bei Werder schief?
Ja, im Grunde genommen das Entscheidende ist, dass man Duxch da aus den Augen verliert, man orientiert sich zum Ball, Diesen Augenblick nutzt Duxch aus, der auch sich gestern in der absoluten Topform präsentiert hat. Ist auch ein Schlitzohr mittlerweile.
War auch mal Torschützenkönig.
Ja, natürlich. Und zieht dann durch. Und in dem Augenblick, wo er dann am Ball ist, hat der Verteidiger keine Chance mehr dran zu kommen. Und der Lupfer hat toll gemacht.
Vielleicht noch mal taktisch drauf zu gehen auf die Viererkette. Ich habe das vorhin so ein bisschen erwähnt. Man sieht jetzt, die beiden haben keinen Kontakt in der Innenverteidigung. Die müssen sich vorher anschauen und wissen, was der andere macht, ob man auf Abseits spielt oder nicht. Dann kommt ja noch der Dritte, der da hinten war. Der Innenverteidiger oder der Außenverteidiger war ja weit vorn, sodass das nur noch eine Dreierkette war. Aber die beiden in der Mitte, die hatten keinen Blickkontakt. Und ich selber habe ja bei Bayern auch mal unter Erich Ribbeck mit Thomas Helmer in der Innenverteidigung gespielt. So, oder wir versuchten es, bis man dann erkannt hat, der Olaf Thon ist doch besser im Mittelfeld oder offensiver Libero, wie man das auch immer nennen mag. Aber ich wusste schon, auf was es ankam. Und da diese Problematik zwischen den zwei, die müssen immer so, immer Blickkontakt, die müssen eingespielt sein. Vielleicht sind sie es noch nicht, werden das vielleicht. An solchen Dingen, der Trainer kann jetzt ganz genau sagen, hey, guckt mal hier. Das ist wie ein offenes Buch. Ne?
Ja. Aber wenn noch so viel frisches Personal in Bremen erwartet wird, wo siehst du die größten Baustellen? Wo muss Werder was tun, um dann vielleicht trotzdem, obwohl sie selber eben gar nicht zumindest nach außen so argumentieren, Richtung Aufstieg denken zu dürfen?
Also ich habe es vorne gesagt, für mich ist, gerade in der zweiten Liga, brauchst du vorne einen Brecher, einen richtig überragenden Stürmer. Da musst du gucken, wer passt zu Sargent dazu. Füllkrug ist es aus meiner Sicht nicht. Du brauchst einen herausragenden Torwart. Ja, die absolute Torgefahr, ne? Die ein Terodde hat jetzt bei Schalke 04, die dieser Duxch hat, der hat in der letzten Saison auch schon 16 Tore gemacht, war für Holstein Kiel 2017, 2018 Torschützenkönig, zweite Liga. Der hat das gestern am Brust raus, hat sich gezeigt, war da. Das fehlt ihm. Und von Füllkrug hat man beispielsweise überhaupt nichts gesehen. Also da sehe ich immer, ist für mich eine Schlüsselposition. Position Torwart ist nicht geklärt. Keiner weiß, was mit Pavlenka ist, etc. Stand jetzt im Tor gestern. Muss man mal gucken, ist das die Lösung, die reicht, die ausreicht, um da so eine Aufstiegstruppe da zusammenzukriegen. Das sind für mich die relativ wichtigen Positionen.
Hast du zum Anfang der Sendung gesagt, für dich ist eher Hannover als Bremen tatsächlich ein Aufstiegskandidat. Olaf, gehst du damit?
Nach dem ersten Spiel auf jeden Fall. Aber, die Saison ist lang, haben wir auch drüber gesprochen, wir müssen erst einmal 10 Spiele abwarten. Dann kann man so einen kleinen Cut machen, wie in der Politik nach 100 Tagen. Dann wissen wir, wo es hingeht.
Genau, also wir reden gleich über Hansa Rostock, aber zum Abschluss von euch die Einschätzung. Also Daumen hoch für Werder oder glaubst du, das wird eine längere Geschichte in der zweiten Liga?
Kann man jetzt, wenn man kein Scharlatan ist, kann man es jetzt noch nicht beantworten.
Hol die Kugel raus.
Ich glaube allerdings, sie haben so viele Probleme zu lösen, dass also die Gefahr drohen könnte, dass es ein längerer Aufenthalt wird.
Also ein längerer Aufenthalt in der zweiten Liga, das wünscht sich Hansa Rostock und auch Dynamo Dresden. Und damit sind wir bei den beiden Aufsteigern, die schon an diesem ersten Wochenende zumindest zum Teil ja für Furore sorgten. Dynamo Dresden wird später bei uns noch ein Thema sein. 3-0-Erfolg im Aufsteigerduell gegen Ingolstadt. Und Hansa Rostock ist nach 9 Jahren wieder zurück in der zweiten Liga. Das sorgte für große Euphorie, aber eben auch für ein bisschen Ernüchterung.
Hogge auf Kurs. Mit Fans an Bord, die noch nicht geboren waren, als Hansa zuletzt in der zweiten Bundesliga spielte. Viele Fans, treue Fans, emotionale und laute Fans. Sehr laute Fans. Fans, die ihr letztes Hemd geben würden für ihren Verein. 10.000 verkaufte Dauerkarten, Rekord. Und so groß die Euphorie ist, so groß sind auch die Erwartungen an die neu formierte Rostocker Mannschaft, die mit 5 Neuzugängen in der Startelf begann. Aufstiegstrainer Hertl brachte später auch die anderen 3 neuen, fast ausschließlich erfahrene Spieler. Und dennoch erlitt Hertls neue Kogge Schiffbruch, weil genau das passierte, was er befürchtet hatte. Das Verhalten bei Standards hatte der Trainer bemängelt. Prompt fiel das 0:1 im Anschluss an eine Ecke. Und Hansa zahlte noch mehr Lehrgeld beim Zweitliga-Auftakt nach 9 Jahren Drittklassigkeit. Ein unnötiger Ballverlust nach schlampigem Rückpass. Doppelschlag für den Karlsruher SC. Und das kleine Pflänzchen Hoffnung, das nach dem Anschlusstreffer zu gedeihen schien, zertrampelten die einsatzfreudigen Rostocker quasi selbst, als ein langer Ball reichte, um die komplette Abwehr auszuhebeln. Jens Hertl hat so viele Baustellen, dass es gar nicht leicht zu entscheiden ist, wo er zuerst ansetzen muss. Den angestrebten Ligaverbleib hat Sportvorstand Martin Piekenhagen zu Recht als riesige Herausforderung bezeichnet. Und auch er hat wohl noch keine Antwort auf die Frage. Wie schwierig wird sie wirklich, die Mission Klassenerhalt?
Genau darüber wollten wir reden. Eigentlich auch mit Martin Piekenhagen, aber wir kriegen es technisch gerade nicht hin. In Rostock irgendwas klemmt mit der Leitung. Wir versuchen es weiter, aber fangen erst mal hier an, die Rostocker durchaus zu loben. Auch wenn das gestern in die Hose gegangen ist. Oliver, das ist eine Mannschaft, die irgendwie ja alle auch wieder gerne sehen wollten. 9 Jahre Abstinenz. Inwieweit freust du dich auch, dass Hansa wieder zurück ist?
3.366 Tage habe ich mir aufgeschrieben. Zahlenpaar. Ich freue mich unglaublich, ne, dass Hansa Rostock zurück ist. Ich freue mich, dass Dynamo Dresden zurück ist. Für mich ist ja, sind ja vor vielen, vielen Jahren schon verbandstechnisch beim DFB große Fehler gemacht worden mit der Integration der Ostclubs. Und je mehr Ostclubs jetzt wieder reinkommen in den tatsächlichen Profifußball, also in Liga 1 und in Liga 2, also in diese tollen Ligen, desto besser ist es für die Fanstrukturen. Wir haben da ganz, ganz viele problematische Situationen erlebt in den letzten Jahren. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich. Und Rostock ist 10.000 Dauerkarten verkauft. Die lechzen danach, die freuen sich. Die brauchen auch Länderspiele, die brauchen all dieses, was man dem Westen sehr, sehr häufig und sehr, sehr oft gegeben hat. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da die Unterstützung jetzt auch kommt. Und natürlich, da muss man fast hoffen, dass die beide drinbleiben und dass die ein fester Bestandteil zunächst werden der zweiten Liga und dann auf Sicht, weil das sind 2 Clubs, Dresden und Rostock, die mit Sicherheit auf Sicht auch eine Perspektive in Richtung der ersten Liga haben.
Ja, bei Hansa Rostock, also ich bin ja persönlich überhaupt kein Fan von dieser Ost-West-Geschichte, weil nochmal, es sind 2 Fußballhochburgen.
Aber leider existiert sie noch.
Ja, eben, aber 3 Jahrzehnte danach wollen wir auch dieses natürlich nicht mehr so klassisch sehen, sondern gucken auf Hansa Rostock. Genau, sollte kein Thema mehr sein. Martin Piekenhagen, wie gesagt, momentan kann er uns zwar sehen, aber wir können ihn leider noch nicht hören. Dementsprechend ist es noch schwierig, mit dem Sportvorstand zu sprechen, aber er hat ja seinen Anteil daran, ist seit 2019 an Bord, dass diese Mannschaft und dieser Verein, der ja nun wirklich auch für viele negative Schlagzeilen früher gut war, wirtschaftlich gut aufgestellt ist und auch sportlich. Inwieweit ist es alles ruhiger und dadurch auch erfolgsversprechender, was da entsteht?
Na, ich denke, dass man eins über Hansa sagen kann, dass sie in den letzten Jahren, hingen ja seit 2012 in der dritten Liga fest, dass sie in den letzten Jahren auf vielen Ebenen eigentlich gute Arbeit geleistet haben. Sie sind rangegangen, sich zu entschulden. Da gibt es eine angedachte Kooperation auch mit dem Investor, um auf dem Gebiet Fortschritt zu machen. Sie haben nach wie vor ein relativ großes, begeisterungsfähiges Umfeld. Und wenn ich mir anschaue, welche Begeisterung da entstanden ist, was auf dem Marktplatz in Rostock los war, als dieser Aufstieg in die zweite Liga feststand, da macht das schon ein bisschen Lust. Auch auf den Auftritt dieses Vereins.
Und wir werden alle noch ab dem dritten Spieltag werden wir dann auch Gästefans dazu bekommen. Und da hoffe ich natürlich, dass man da das geordnet durchführt. Denn ja, wir haben ja immer wieder die Spannung dann erlebt zwischen den Fans, die sich gefühlt 10, 20 Jahre nicht getroffen haben und brennen. Ich weiß, dass viele auch aus Gelsenkirchen natürlich jetzt sich schon versuchen, Karten zu sichern für die Spiele, die bald anstehen werden im Osten. Und ich bin natürlich auch froh, dass die beiden es jetzt auch geschafft haben, weil die gehören mindestens in die zweite Liga, wenn nicht sogar der eine oder andere in die erste Liga. Ne?
Und sie haben sich auch nicht so schlecht verstärkt, finde ich. Also mit Streli Mamba haben sie Geschwindigkeit bekommen, dann haben sie aus Würzburg mit, wie heißt dieser wuchtige Stürmer, den sie da verpflichtet haben.
Killer nennen sie ihn, ja.
Oder Torjäger. Munski heißt er, genau. mit Behrens ist Erfahrung gekommen. Also natürlich wird es schwer, natürlich geht es um den Klassenverbleib, aber ich sehe Hansa da nicht unbedingt chancenlos.
Und du musst mal auch sagen, sie haben auch viele Komplimente bekommen eben für das wirtschaftliche Dasein. Und ich höre, jetzt müsste die Leitung stehen zu Martin Piekenhagen. Wunderschönen guten Morgen. Moin erstmal nach Rostock. Also ähnlich wie der Saisonstart hat das jetzt technisch erstmal ein bisschen länger gedauert, aber nun sind wir froh, ihn da zu haben. Erstmal guten Morgen. Also wie zufrieden darf man sein oder hat man gestern, wie auch der Trainer es ja im Vorfeld schon gesagt hat, eine Menge Lehrgeld gezahlt?
Ja, erstmal schönen guten Morgen. Eigentlich haben wir nicht so eine lange Leitung bis zur Ostsee, aber es ist halt ein Stück. Von daher brauchen wir immer ein bisschen länger. Ja gut, ist natürlich so ein Saisonstart. Haben wir uns natürlich auch etwas anders vorgestellt, wenn man das reine Ergebnis sieht. Ist es natürlich mit einer 3-1-Niederlage hier zu Hause nicht so ausgefallen, wie wir uns gewünscht haben. Aber die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist über die 90 Minuten, lässt uns doch positiv in die Zukunft schauen. Was wir aber an dem Tag lernen mussten, ist, dass auch kleine Fehler sehr, sehr schnell bestraft werden und wir einfach mit unseren Chancen, die wir haben, auch effektiver umgehen müssen. Aber wie gesagt, das sind so die Lehren aus dem ersten Spieltag Und mit den Videoassistenten, da müssen wir dann auch noch lernen, umzugehen.
Ja, weil tatsächlich, und vielleicht können wir die Szene als erstes mal zeigen, es gab ja die Führung eigentlich für Hansa Rostock und dann haben sie erstmals, bei der dritten Liga gibt es den ja so nicht, mit dem Videoassistenten Kontakt gehabt. Und zwar nicht gute in dem Fall für Hansa Rostock. Ich hoffe, wir können die Szene zeigen, wo eben, ja, wo John Verhoek den Kopfball reinmacht, aber dann eben eine Abseitsposition moniert wurde. Und dann wollen wir mal als Torhüter von Ihnen eine Meinung dazu haben, nicht nur als Vertreter von Hansa Rostock. Es wird ja eben als Vorwurf gemacht, dass Mamba vor dem Torhüter steht und ihn damit behindert und dadurch ist das Abseits aktiv. Gehen Sie da mit oder sagen Sie, das ist totaler Quatsch?
Also ich glaube, dass, ich habe Sie jetzt leider nicht richtig verstanden, aber ich glaube, es geht um die Situation, wo Srini Mamba halt
genau.
Ja, angeblich den Torhüter behindern soll in seiner Sicht, aber wie man es ganz klar sieht, hat der Torhüter die ganze Zeit völlig freie Sicht auf den Ball und im Moment, als John Verhoek den Ball köpft, also jetzt ist überhaupt keine Behinderung mehr durch Srini Mamba gegeben. Also das ist ja auch die Situation, die letztendlich, jetzt entsteht ja erst das Abseits und jetzt hat der Torwart klare Sicht auf den Ball und das zeigt ja auch, ich glaube, gefühlte 5 Minuten hat der Keller in Köln gebraucht, um da keine Entscheidung zu treffen und letztendlich hat man es an den Schiedsrichter zurückgegeben, der hat sich dann noch mit seinem Linienrichter besprochen, auch nochmal 1, 2, 3 Minuten, bis er dann uns das Tor letztendlich aberkannt hat. Für mich an der Stelle nicht so recht nachvollziehbar, so positiv ich den Neuerungen auch da gegenüberstehe, was den Fußball betrifft. Aber hier ist es halt so, wir hatten es beim zweiten Tor auch, du freust dich halt über ein Tor und wirst dann wieder zurückgenommen. Also in der Zukunft müssen wir uns auch angewöhnen, uns über Tore halt nicht so schnell zu freuen. Und über Gegentore vielleicht auch nicht so schnell zu ärgern und erstmal 5 Minuten zu warten, bis eventuell jemand irgendwas gesehen hat.
Ja, aber Olaf, du hast die Szene auch ja angeguckt und man spürt, es krummelt, ne? Das nervt.
Martin, ich kann dir absolut zu 100% recht geben, freie Sicht war da. Das ist natürlich ein Graubereich, mit dem man leben muss und ein Schiedsrichter sollte das dann auch entscheiden. Das kann eigentlich keiner zu 100% entscheiden. Ich hätte das Tor gegeben, das war ein glasklares Tor, die Sicht war da. Von daher tut es mir leid, weil ihr hättet vielleicht dann das Spiel gewonnen oder unentschieden gespielt. Da sieht man mal, wie eng es im Fußball ist und wegen solchen Entscheidungen Probleme auftreten und dass man dann sauer ist, kann ich absolut verstehen.
Besonders, weil der Schiedsrichter selber, Christoph Günsch, ja das Tor erst gegeben hatte und dann eben gab es die Intervention aus Köln. Er hat sich selber nochmal angeguckt. Haben Sie nach dem Spiel nochmal mit ihm gesprochen?
Ja, das macht ja in der Regel keinen Sinn. Also, weil die Entscheidung wurde getroffen, ist eine Tatsachenentscheidung, mit der wir auch leben können und leben müssen. Und ich finde es halt bloß, Olaf, nochmal danke für deinen Zuspruch bei dem Tor. Man sieht halt, wenn man mal auf dem Platz gestanden hat und Fußball gespielt hat, sieht man die Sachen halt ein Stück weit anders. Und von daher, ich weiß jetzt nicht, wer im Keller gesessen hat. Und ohne da jetzt zu kritisch sein zu wollen, so eine Entscheidung verändert halt ein Spiel. Ja, wir waren bis zu dem Zeitpunkt, klar, die bessere Mannschaft hatten die besseren Möglichkeiten. Und wenn du halt so viel investierst in so ein Spiel, mit so einer Euphorie auch reingehst und letztendlich das 1-0 machst, und das dann nach 5 Minuten aberkannt wird, das nimmt dir natürlich einiges an Power. Und da wurden wir halt auf eine harte Art und Weise halt an diesen Videoassistenten gewöhnt. Aber da werden wir in den nächsten 33 Spielen dann entsprechend mit umgehen können.
Es bleibt ja noch ein bisschen Zeit. Wir gucken mal auf das erste Gegentor. Das war eigentlich die erste echte Chance auch von Karlsruhe. Kurz vor der Pause, als es dann den Doppelschlag gab. Wir gucken mal in das 0:1 rein. Als dann also Karlsruhe tatsächlich die Situation komplett anders darstellen konnte, als bis dahin der Spielverlauf war. Wir haben eben schon den Begriff Lehrgeld gesagt und auch genannt. Bei beiden Toren war Hansa allerdings auch mit selber beteiligt. Inwieweit muss man sich da auch eigenes Fehlverhalten ankreiden?
Ja gut, hier sieht man, verlieren wir halt das Kopfballduell, was durchaus passieren kann. Und das ist so ein Ping-Pong-Effekt. Der Ball springt halt da an Pfosten. Jemand, Lukas Schärf an den Bauch. Und dann so ein Stück weit Glück, dass er dann dem Karlsruher Spieler da vor die Füße fällt und er es reinschießt. Ich meine, das sind Tore, ich müsste jetzt nochmal die Ecke mir anschauen, wie die entstanden ist. Also man kann immer weit zurückgehen, wie man so eine Situation verhindern. Aber man kann durchaus mal einen Kopfball im 16er verlieren, auch bei einer Ecke, bei einer körperlich starken Mannschaft. So eine Tore passieren. Aber das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, glaube ich, dieses 0-1, dass wir das Spiel verloren haben.
Aber sicherlich war es ein Moment, wo eben ja, die Euphorie auch im Stadion ein bisschen weniger wurde. Gerade weil dann 2 Minuten später schon das 0:2 fiel. Auch noch vor der Pause. Und da war noch ein eigener Abwehrfehler durch Meister klar zu erkennen. Oder wie sehen Sie es?
Ja, wenn Sie Situation, wir haben uns das natürlich heute Morgen schon ein bisschen zusammengesessen, Situation angeschaut. Da geht es auch um Entscheidungen, die man trifft. Jetzt hier bei Sutlo ist der Pass nach hinten halt, aber davor hattest du schon eine Situation, Lukas Schärfer den Ball und wir haben eine sehr, sehr gute Möglichkeit, den Ball in die Tiefe zu spielen. Das tun wir halt nicht, treffen da schon die falsche Entscheidung. André Sutlo den Pass zurück kann er machen. Meissner stellt den Körper nicht gut rein, sehr gut von Cueto hier die Balleroberung gehabt, ähnlich wie es Drexler auch hatte gestern bei Schalke. Und dann kannst du es am Ende, Rossi versucht dann noch mit einer Grätsche den Ball noch zu klären, trifft den Ball aber nicht mehr. Sehr unglücklich innerhalb von einer Minute mehr oder weniger so 0:2 Rückstand vor der Halbzeit zu bekommen. Da musst du natürlich vieles wieder von vorne anfangen, sage ich mal. Aber wir sind ja auch, werden Sie sicherlich auch gleich zeigen, in der zweiten Halbzeit auch wieder zurückgekommen.
Genau, darauf werden wir gleich noch eingehen und wir werden auch auf Ihre Situation in Rostock eingehen. Als Sportvorstand, früher erfolgreicher Torhüter, mittlerweile ist er der Chef an der Ostsee und zeigt, dass Hansa wieder nicht nur zweitklassig ist, sondern eben im Profifußball der zweiten Bundesliga sich etablieren will. Wie das Ganze geschieht, werden wir gleich besprechen und wir gucken auch auf Dynamo Dresden. Die haben einen etwas besseren Start gestern hingelegt, haben am Ende 3:0 gewonnen. Hier sehen wir den Führungstreffer und es war die erste große Party wieder in Dresden. Also Rostock und Dresden. Zwei Themen gleich hier im Doppelpass der zweiten Bundesliga mit Martin Piekenhagen. Zurück beim Doppelpass zweite Bundesliga, die Premiere für eine Saison der Superlative. Das erwarten zumindest viele auch, weil Rostock und Dresden wieder mit dabei sind. Und so freuen wir uns nach wie vor, Martin Piekenhagen in unserer Runde zu haben. Live zugeschaltet aus Rostock, ehemaliger Torhüter, nicht nur von Hansa, sondern auch vom HSV. Wir haben mal so ein paar alte Bilder rausgekramt. Optisch ja fast nicht verändert, muss man sagen. Also mittlerweile nur in einer völlig anderen Rolle. Sportvorstand von Hansa Rostock. Ist das tatsächlich momentan eine Art Traumberuf?
Also definitiv für mich war es immer ein erstrebenswertes Ziel, nach meiner aktiven Karriere mal in den operativen Bereich zu wechseln. Und es freut mich natürlich, dass ich hier seit 2,5 Jahren jetzt die Verantwortung tragen darf für den sportlichen Bereich in Rostock. Ja.
Tatsächlich hat die Mannschaft und eben der ganze Verein ja eine sehr erfreuliche Entwicklung genommen. 9 Jahre jetzt Drittklassigkeit, wir haben eben schon angedeutet, finanziell durch Investor scheinen die Wogen auch soweit nicht nur geglättet zu sein, sondern es geht nach vorne und eben sportlich unter Jens Hertel läuft vieles gut. Bevor wir gleich nochmal auf den gestrigen Tag zurückblicken, was ist die Entwicklung der letzten Jahre, wo man sagen kann, da hat Rostock vieles richtig gemacht aus eigener Sicht?
Boah, das ist schwierig zu beurteilen. Ich habe im Januar 2019 begonnen, habe dann die Aufgabe direkt gehabt, nachdem Pavel Dotschev entlassen wurde, neue Trainer zu suchen, habe da einige Gespräche geführt und haben uns letztendlich dann für Jens Hertel entschieden, aufgrund seiner Erfahrung im Aufstiegskampf und seiner Art zu arbeiten, die sehr, sehr kleinteilig ist, sehr, sehr, sehr enorm aggressiv, also nicht, wie sagt man, sehr, sehr klar, also er versucht wirklich alles bis ins kleinste Detail zu planen und herauszufinden, wie was funktioniert. Er investiert unheimlich viele Stunden, also 20 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche für Fußball, hinterfragt alles, versucht alles zu optimieren und er tickt ähnlich wie ich, was das betrifft, weil wir beide so ein Stück weit glauben, dass wirklich Arbeit am Ende des Tages auch belohnt wird. Und deswegen habe ich mich damals für Jens entschieden und seitdem ist eigentlich so ein Stück weit eine Ruhe eingekehrt, kann man sagen, in den Verein. Wir haben viel Unterstützung erfahren in Phasen, wo es mal nicht so lief. Die gab es eben auch, wo Spiele verloren wurden, gerade in der dritten Liga, die man hätte nicht verlieren dürfen. Da gab es auch schon mal Situationen, wo vielleicht in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen wurde, die übereilt war. Die wurden halt diesmal nicht getroffen. Und so sieht man, dass man mit Kontinuität und mit fleißiger Arbeit letztendlich im Fußball doch ein Stück weiterkommt als mit schnellen Entscheidungen und mit falschen Entscheidungen vor allen Dingen.
Jens Hertel hat ja selber auch gesagt, wir wollen diese Euphorie durch den Aufstieg so lange wie möglich transportieren. Wie dann glaubst du, wird das gehen? Weil gestern zumindest der Anfang war nicht ganz einfach.
Ja, aber wenn du diese Ruhe behältst, die Martin Pickenhagen da skizziert, dann hält diese Euphorie in Rostock auch. Wir haben gesehen, mit dieser Kontinuität, wenn wir auf den VfL Bochum schauen, wenn wir auf Greuther Fürth schauen, die haben das über Jahre aufgebaut, die haben auch an ihre Trainer geglaubt, in dem Fall an Leitl, an Reis, an Thomas Reis. Und wenn das bei Hansa Rostock genauso passiert, bin ich überzeugt davon. Mit der Unterstützung dieser unglaublichen Fans, gestern 15.000, Wahnsinn, ja, dann ist das möglich, diese Klasse zu halten und weiterzuarbeiten, Schritt für Schritt, peu à peu, und dann kriegst du das stabilisiert.
Du hast in deiner These zu Beginn der Sendung gesagt, eben, dass die Zuschauer wieder da sind, wird gerade in Dresden, aber auch in Rostock ein enormer Faktor bei der Mission Klassenerhalt sein. Was ist das, was eben gerade in Rostock auch diese Fanbase ausmacht?
Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass Mannschaften, die sich dabei sind, in eine Liga reinzufinden, Mannschaften, die sicherlich auch was die Eingespieltheit und auch was das spielerische Element angeht, in einigen Spielen, wenn sie gegen Top-Teams, beispielsweise gegen Bundesliga-Absteiger spielen, wenn sie dann an ihre Grenzen stoßen, dass diese Unterstützung unglaublich viel ausmachen kann. Und ich glaube, dass es vom psychologischen Effekt vielleicht noch was Besonderes ist, weil die letzten Jahre ja meistens fast steril abliefen, was Zuschauerzulassungen angeht. Jetzt hat Rostock da vielleicht den spezifischen Vorteil gehabt, dass man da eine etwas liberalere, sagen wir mal, Corona-Politik auch gefahren hat. Aber das macht natürlich gerade für diese Mannschaft unfassbar viel aus. Und wenn man das sieht, das Potenzial durch die Zuschauer, die Begeisterungsfähigkeit und andererseits dann einen Trainer hat, der kontinuierlich an der Entwicklung einer Mannschaft arbeitet, und wenn man dann gleichzeitig auch es vermeidet, auch nach Niederlagenserien alles in Frage zu stellen, dann kann das eine Erfolgsgeschichte werden. Und dann kann die natürlich, und das wäre ja das große Ziel von Martin Pickenhagen, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann das tatsächlich nicht den Klassenverbleib bedeuten.
Das wäre das nahe Ziel, was man erreichen will. Was ist die Vision, die Hansa Rostock hat, auch in Richtung Bundesliga?
Also jetzt sind wir nach 9 Jahren in die zweite Liga aufgestiegen. Also jetzt mag ich hier nicht von der ersten Bundesliga reden. Es wird erstmal ein brutales Jahr, eine sehr, sehr große Herausforderung, die ähnlich zu bewerten sein wird wie der Aufstieg. Genauso wird der Klassenverbleib schwierig werden. Wir sind, was die Wirtschaftlichkeit betrifft, natürlich, sag ich mal so, am Ende der Nahrungskette. Wir sind der Verein in den ersten beiden Ligen, der am wenigsten vom Fernsehgeld im Moment profitiert, was aber auch völlig normal ist. Und von daher müssen wir aus wenig viel machen. Und da sind wir dabei, da Wege zu finden, das hinzukriegen. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, wie Sie es auch schon gesagt haben, unsere Zuschauer werden jetzt 15.000 und die Leute lechzen natürlich und die freuen sich auf diese zweite Liga. Und sie haben uns auch gestern in KSC sehr, sehr gut unterstützt und versucht, ihren Teil auch beizutragen und uns immer wieder nach vorne gepeitscht. Und auch nach am Abpfiff gab es hier in Rostock gestern Applaus. Und daran sieht man, dass die Leute akzeptieren, wenn eine Mannschaft unten auf dem Feld halt alles gibt. Da kannst du auch mal ein Spiel verlieren. Aber du darfst halt als Zuschauer nie den Eindruck haben, dass da unten die Jungs, dass es den Jungs auch ein Stück weit egal ist. Ja, und das ist eine Körpersprache, die da wichtig ist. Das ist wirklich, jedem Ball hinterher zu gehen, niemals aufzugeben und wirklich das Spiel erst zu Ende ist, wenn der Schiedsrichter es abpfeift, egal welche Entscheidung getroffen wird in diesen 90 Minuten, das ist eben wichtig. Und so wächst eine Mannschaft mit seinen Fans auch zusammen. Und das wird ein wichtiger Faktor für uns sein in dieser Saison.
Ja, Martin Pickenhagen, erstmal vielen Dank bis hierhin. Gut, dass wir kein Phrasenschwein haben. Auch daran, neben dem Videoassistenten, muss man sich in der zweiten Liga wieder mit gewöhnen. Wir gucken mal auf diesen Magic Moment des ersten Tores. Auch wenn gestern verloren wurde, hat ja Hansa Rostock auch einen Treffer erzielt. Und dann war auch ein bisschen Party zu spüren, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Also war das so ein Moment, wo man dann auch gespürt hat, man kann konkurrenzfähig sein aus Ihrer Sicht?
Also das hat zumindest gestern das Spiel gezeigt, weil du ja doch in diese Liga gehst und sagst, oh, mal gucken, was uns da ein Stück weit erwartet. Wir kennen es natürlich alle, wir kennen die Mannschaft, wir kennen die Spieler, aber wenn der Moment dann da ist, wo angepfiffen wird, dann siehst du halt, wo du stehst ein Stück weit. Und das war gestern halt, wir waren absolut auf Augenhöhe mit dem KSC und hätten die Möglichkeit gehabt zu gewinnen. Und hier haben wir uns natürlich gefreut, dass Johnny da das Tor macht. Allerdings habe ich auch 3 Minuten gewartet, bis die Entscheidung letztendlich gefallen ist, dass es den Assistenten zählt, weil ja auch eine eventuelle Abseitsposition im Raum stand. Das ist so ein bisschen das, was die Fußball, ich finde, wenn ich das hier so sagen darf, das macht es ein bisschen kaputt, weil du halt, du kannst dich einfach nicht mehr freuen über ein Tor. Also das ist einfach, außer wenn es ein Elfmeter ist. Aber sonst musst du halt immer warten, ob nicht irgendwas im Vorfeld gewesen ist, was es halt wieder zurückgenommen wird.
Ja, okay. Aber man gewöhnt sich dran, Herr Piekenhagen.
Ja, ja, wir mussten uns alle dran gewöhnen. Und tatsächlich, Rostock gestern eben mit zwei Entscheidungen, einmal gegen Sie, bei der Geschichte dann für Sie, aber trotzdem eben ohne Videoassistenten. Vielleicht wäre dieser Nachmittag ganz anders verlaufen gestern. Dann hätte Rostock nämlich die Führung gehabt. Bevor wir gleich weiter mit ihm sprechen, ganz kurz deine Einschätzung. Rostock im Vergleich zu Dresden, wer hat da die Nase vorn in der Theorie?
Also Kopf an Kopf würde ich sagen, aber man sieht, wie in der Beurteilung, wie der Aufsteiger wegkommt und wie Absteiger umgehen in der Öffentlichkeit, auch in der Diskussion bei uns hier. Rostock verliert, ne? Und da sagt man, ach, da denkt man an die erste Liga, nur als Fragestellung. Natürlich ist das kein Thema, wenn man so lange in der dritten Liga war. Und deshalb glaube ich, die Dinge, die gerade angesprochen wurden, die Tugenden, die umgesetzt werden bei Rostock, dann können sie den Ligaerhalt schaffen. Ich drücke auf jeden Fall alle Daumen.
Ja, und wir werden gleich drüber reden, auch über Dynamo Dresden. Auch die haben ja gestern ihr erstes Spiel absolviert und zwar höchst erfolgreich. 3-0 gewonnen gegen Ingolstadt und damit im nächsten Aufsteigerduell richtig geglänzt. Ja, wir können die Szene ruhig noch zeigen und dann sind wir rechtzeitig gleich zurück für den Endspurt hier im Doppelpass zweite Liga. Rostock muss noch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Dresden feiert schon. Gleich weiter im Gespräch dann mit Martin Piekenhagen. Zurück beim Doppelpass, zweite Bundesliga. Wir sind mittendrin in der Diskussion über die beiden Aufsteiger, Rostock und Dresden. Und gucken mal in das 3-0. Das war der Schlusspunkt gestern der Dresdner Party, die gegen Ingolstadt hier mit einem großen Happy End, zumindest aus Sicht der Gastgeber, zu Ende ging. Martin Piekenhagen, Vorstand Sport aus Rostock, uns nach wie vor zugeschaltet. Es fällt schwer, wahrscheinlich über den größten Rivalen zu reden. Und trotzdem, welches Kompliment kann man nicht nur für das Spiel, sondern generell dem nächsten Aufsteiger aus dem Osten, sprich also Dynamo Dresden, machen?
Ja, Dresden hat ja verdient die Drittligameisterschaft letzte Saison geholt und setzt das eigentlich hier so ein Stück weit fort in dem Spiel, mit dem klaren Sieg. Und Dresden ist für mich halt nicht so ein typischer Aufsteiger. Die haben einfach den Abstieg vor zwei Jahren wieder revidiert mit dem Aufstieg und sind eigentlich nur kurz weg gewesen. Von daher sind es für mich eigentlich... ist für mich eigentlich kein richtiger Aufsteiger.
Für wen wird es schwieriger, die Klasse zu halten? Rostock oder Dresden?
Das ist schwierig für mich zu beurteilen, weil von den Mannschaften her ist das, ich glaube, ist das ähnlich. Wir haben auch eine gute Qualität mit guten Jungs und wir werden sehen, wer am Ende da oben steht, wer unten steht. Das ist immer so ein Stück weit in die Glaskugel und da bin ich eigentlich kein Freund von. Wir schauen erst mal, dass wir in Hannover was holen.
Gut, das ist das nächste Spiel. Kurz deine Einschätzung noch. Wer glaubst du von diesen beiden Aufsteigern wird nicht nur emotional die Liga am meisten beleben?
Beide. Also ich bin froh, dass die Ostvereine wieder in der zweiten Liga sind und die zweite Liga boomt.
Das ist doch mal ein würdiges Schlusswort. Und so freuen wir uns dann auf die zweite Ausgabe vom Doppelpass zweite Bundesliga nächsten Sonntag wieder von 11 bis 13 Uhr. Peter Neururer wird dann auch mit dabei sein. Wir sagen Dankeschön und liebe Grüße an die Ostsee, an Martin Piekenhagen. Und wer Lust hat, auch all die Spielberichte sich rund um die Uhr anzuschauen, ab Montag 0 Uhr. Das ist neu auch bei Sport1 in der kostenlosen App oder auf sport1.de gibt es dann alle Spielberichte. Meine Herren, ich sage vielen Dank. Nochmal Dankeschön auch an Martin Piekenhagen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Gewohnte Zeit, Doppelpass, 11 Uhr.